Vertuschung eines Verbrechens dieses Ausmaßes, wo wir letzten Endes 20 bis 28 Millionen Tote hatten und Milliarden von Menschen, die letzten Endes darunter zu leiden hatten, unter der Pandemie. Das ist keine Kleinigkeit mehr.
Ich könnte jetzt nicht sagen, der und der war's, zum Beispiel. Aber das ist nicht, natürlich ist, da bin ich mir persönlich sicher seit Mitte 2020, ungefähr Juli.
Personen und Perspektiven. Bastian Barucker im Gespräch.
Herzlich willkommen, Dr. Johanna Deinhardt und Professor Roland Wiesendanger. Vielen Dank, dass Sie sich beide Zeit für ein Gespräch nehmen.
Ja, vielen Dank für Ihr Interesse.
Danke, dass Sie mich eingeladen haben.
Es soll heute um den potenziellen Laborursprung oder um die Herkunft von Corona gehen. Ein heißes Thema. Ich stelle Sie beide noch ganz kurz vor. Frau Deinhardt, Sie sind Fachärztin für Allgemeinmedizin mit einem Doktortitel in Virologie. 2022 wurden Sie von der Ärzteschaft zur Delegierten für die offizielle Ärzteversammlung in Hamburg gewählt. Wir sind hier gerade in Hamburg. Sie haben außerdem in der Abteilung für Virologie am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg gearbeitet. Professor Wiesendanger, Sie sind Physiker und Professor für experimentelle Festkörperphysik an der Universität Hamburg hier. Seit 2000 sind Sie Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und seit 2005 Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Sie haben sich beide mit der Thematik beschäftigt, kommen aber aus zwei verschiedenen Disziplinen. Genau deswegen sitzen wir auch besondererweise heute zu dritt hier, weil ich normalerweise Einzelgespräche führe. Vielleicht beziehe ich mich ganz kurz auf aktuelle Geschehen. Also wenn man jetzt gerade auf die Webseite des Weißen Hauses in Amerika geht und dort sich zu Corona informieren will, findet man dort folgendes Zitat. Der Ursprung von Covid-19 ist höchstwahrscheinlich ein Zwischenfall in einem Labor, bei dem es um Gain-of-Function-Forschung ging. Zitat Ende. Auch der Bundesnachrichtendienst ging anscheinend seit 2020 von einem Laborunfall aus, jedenfalls mit einer großen Wahrscheinlichkeit. Amerikanische Geheimdienste kamen bereits im Juni 2020 zu dieser Einschätzung. Herr Wiesendanger schrieb kürzlich, wie wir heute wissen, lagen bereits im Herbst 2019 geheimdienstliche Informationen über den Ausbruch eines neuartigen Erregers in Wuhan vor. Vor 5 Jahren galten solche Theorien, Annahmen, Argumente als Verschwörungstheorie und Schwurbelei. Es gab Zensur, gibt es auch weiterhin, aber sie war sehr stark. Und wir und ich möchte mich gerne diesem Thema jetzt widmen. Es gibt neue Erkenntnisse, mag aber schon noch mal kurz zu dem Anfang zurückspringen und gerne, Frau Deinhardt, mit Ihnen anfangen, weil im Vorgespräch mir klar wurde, dass Sie sich sehr, sehr früh gemeldet haben mit Zweifeln. Wann entwickelten Sie denn an der Hypothese, dass SARS-CoV-2 eine Zoonose ist, Zweifel und warum eigentlich?
Das ist schwierig, weil ich schon in dem Moment, als ich erfahren habe, dass es ein SARS-ähnliches Virus ist, also das war, ich wachte morgens mit dem Radiowecker auf und da kam dann die Nachricht am 21. Januar 2020, das ist ein SARS-ähnliches Virus. Da war mir von vornherein klar, dass es möglicherweise ein Labor Ursprung hatte, ich sag's mal so, um es ein bisschen neutral zu halten. Weil SARS an sich, also wir wissen einfach, SARS hatte 2 Laborlecks innerhalb eines Jahres, 2004. Das ist nichts Ungewöhnliches, dass sowas mal passieren kann. SARS ist kein zirkulierendes Virus. Also die Zoonose-Theorie ist natürlich immer auch vorher schon grundsätzlich als Warnung rausgegeben worden, dass das über die Tiermärkte kommen kann. Aber also die Skepsis war sehr früh da und ich habe eben seit Herbst 2019 die Situation beobachtet gehabt. Also es war tatsächlich so, dass ich im September 2020 auf Twitter gegangen bin, damals noch anonym, um da mehr Informationen auch von Leuten, die da in der Region sind, bekommen zu können. Also das erinnere ich noch sehr genau. Also da war so ein Grundrauschen an merkwürdige Lungenentzündung, man weiß es noch nicht. Und dann war halt eben im Januar, das ist ein SARS-ähnliches und dann fängt man an, sich anzugucken, was wurde da geforscht und dann ist man ja sehr relativ schnell auch am Wuhan Institute for Virology und das ist auch innerhalb der Zeit von sag mal so 2010, 11, 12 kamen dann immer mehr diese Fledermaus sind Hosttiere und sowas.
Also wird
war jetzt nicht neu für mich. Also es war auch so, dass ich, als ich meine Doktorarbeit komplett fertig geschrieben hatte, eingereicht hatte 2009, im Nachgang dann nochmal geguckt, was ist eigentlich mit SARS jetzt gerade? Weil ich eben 2001 bis 2004 am Bernhard-Nocht-Institut war und 2003 war die Geschichte mit SARS und deswegen hatte mich das interessiert und da hatte ich dann gesehen, dass halt viel in Wuhan läuft und viel aber hinter, also institutioneller Beschränkung, dass man nicht in die Veröffentlichungen reinkommt. Das hat sich dann geändert 2020 und wenn man dann eben an die Publikationen auch rankommt, so als niedergelassener Arzt, hat man keinen Zugang zu den ganzen, mit Bezahlschranke versehenen wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Aber gab es dann einen Konsens, dass es aufgehoben wird, sodass meiner einer dann eben auch in der Lage ist, die ganzen Studien retrospektiv sich genau anzugucken.
Mhm. Herr Wiesendanger, wie war es bei Ihnen? Wann haben Sie und warum Zweifel entwickelt an der Zoonose-Theorie?
Es gab bereits im Herbst 2019 in sozialen Medien in China Hinweise darauf, dass es einen Laborunfall gab und dass es eine junge chinesische Wissenschaftlerin war, die sich wohl als erste infiziert hat. Des Weiteren gab es zwei chinesische Wissenschaftler, die auf der Internetplattform ResearchGate bereits auch Anfang 2020 davon gesprochen haben, dass dieser Ausbruch mit Sicherheit auf einen Unfall in einem der beiden wesentlichen virologischen Institute in Wuhan zurückgeht. Diese Veröffentlichung auf dieser ResearchGate-Plattform musste dann sehr schnell gelöscht werden. Es war ja ein Thema, das hochgradig brisant war, auch politisch brisant war. Ich bin aber gerade durch diese Ereignisse natürlich hellhörig geworden. Und als dann im Februar 2020 bereits in der berühmten Medizinzeitschrift The Lancet ein Statement von 27 Virologen veröffentlicht wurde, dass die Laborursprungshypothese angeblich eine Verschwörungstheorie wäre, wo es noch überhaupt keine wissenschaftliche Grundlage dafür gab, dies so zu beurteilen, bin ich hellhörig geworden und habe wirklich angefangen, sehr intensiv die Fachliteratur zu recherchieren. Und ich bin dann bereits Anfang Mai 2020, das ist also vor ziemlich genau 5 Jahren gewesen, zum ersten Mal mit einer ersten Presseerklärung an die Öffentlichkeit gegangen und habe zunächst einmal darauf hingewiesen, dass die Frage des Ursprungs der Pandemie eine sehr bedeutsame ist, aus zweierlei Gründen. Erstens einmal in Bezug auf die Pandemievorsorge. Wir müssen wissen, ob das eben ein Virus aus einem Labor ist und wir entsprechend auch diese gefährliche Genofunction-Forschung, zu der wir sicherlich noch näher eingehen werden, eben regulieren müssen, auch staatlich regulieren müssen, oder ob wir bei einem zoonotischen Ursprung zum Beispiel die Forschung intensivieren müssen, also mehr Institute gründen müssen. Mhm. Das heißt also, in Bezug auf die zukünftigen Maßnahmen ist das eine extrem bedeutsame Frage. Es ist aber auch eine extrem bedeutsame Frage, um überhaupt die politische Maßnahmen, Ereignisse im März zu verstehen. Auch darauf könnten wir noch näher eingehen. Das ist auch ein zentraler Aspekt. Mhm. Und dann habe ich also über ein Jahr lang hinweg, das habe ich bereits eben in meiner Presseerklärung vom Mai 2020 angekündigt, eben eine sehr umfangreiche Literaturrecherche durchgeführt. Ich habe mit unglaublich vielen Kollegen gesprochen weltweit. Ich habe sehr viele Kontakte eben im fernostasiatischen Bereich nach China, nach Taiwan, nach Südkorea, nach Singapur, Australien. Und durch diese vielzähligen Kontakte habe ich eben auch sehr viele Informationen erhalten. Mhm. Und ich bin dann unterstützt durch die Pressestelle der Universität Hamburg am 18. Februar 2021 dann an die Öffentlichkeit gegangen. Im Wesentlichen mit den 6 zentralen Punkten, wenn ich die noch mal kurz erläutern darf. Ich habe festgestellt, dass eben über ein Jahr kein Zwischenwirtstier identifiziert werden konnte, was es braucht, um eine mögliche Zoonose zu erklären. Also ein Übergang von SARS-artigen Coronaviren, von Fledermauspopulation zum Menschen. Es wurde kein Zwischenwirtstier identifiziert. Das ist kurz danach auch von der gemeinsamen China-WHO-Untersuchungskommission bestätigt worden. Es sind tatsächlich zu diesem Zeitpunkt bereits, also Anfang 2021, über 80.000 Tierproben untersucht worden. Und man wurde nicht fündig. Man hat kein Zwischenwirtstier identifizieren können. Mhm. Umgekehrt hat man eben schon damals gewusst, dass es zahlreiche Merkwürdigkeiten in der Gensequenz des SARS-CoV-2-Virus gibt, zum Beispiel eine fast optimale Anpassung einer sogenannten Rezeptorbindungsdomäne an menschliche Zellrezeptoren. Es gab eine sogenannte Furinspaltstelle in der Gensequenz von SARS-CoV-2, die ist dem Virus besonders leicht ermöglicht, in menschliche Zellen einzudringen. Und das waren alles tatsächlich Vorgänge, die man in der Literatur verfolgen konnte. Das waren also Forschungsarbeiten, die über Jahre hinweg in Wuhan, am Wuhan-Institut für Virologie durchgeführt wurden. Das war also nichts Neues. Das konnte man der Literatur entnehmen. Des Weiteren habe ich hingewiesen darauf, dass es gar keine Fledermäuse gab auf diesem Huanan-Fischmarkt, den man da immer benannt hat als mögliche Quelle eben dieser SARS-CoV-2-Viren. Aber es gab eben genau diese Viren an dem Virologischen Institut in der Nähe. Dort gab es nicht nur lebende Fledermäuse, die eingesammelt wurden aus südchinesischen Provinzen, die zum Teil bis zu 2000 Kilometer entfernt waren, sondern da gab es auch die größte Coronaviren-Ansammlung und auch Datenbank für Coronaviren. Mhm. Und es gab eben auch eine Historie der Genmanipulation von solchen SARS-artigen Coronaviren und auch der Synthese von sogenannten Chimären, Coronaviren, Hybridviren, wo man also verschiedene Viren sozusagen zusammengetan hat, um neue Eigenschaften dann zu erhalten. Insbesondere auch Eigenschaften, die diese Viren gefährlicher machen für den Menschen. Und das ist eben dieser negative Aspekt der sogenannten Gain-of-Function-Forschung, also einer Funktionsgewinnforschung mit pandemiefähigen Erregern. Da gab es eben schon lange auch eine sehr kritische Diskussion. Und ich habe darauf hingewiesen, dass gerade in diesem Institut, wo diese gefährliche Forschung betrieben wird, die Sicherheitsvorkehrungen eben unterirdisch waren. Es gab eine grobe Verletzung der Sicherheitsstandards. Darauf wurde bereits 2018 hingewiesen durch US-Diplomaten, die in Wuhan das auch tatsächlich gesehen hatten und eben eine Warnung nach Washington DC geschickt haben. Das ist alles auch publiziert gewesen, auch in Tageszeitungen, die man recherchieren konnte. Auch darauf habe ich hingewiesen und ich habe eben auch darauf hingewiesen auf diese Hinweise, dass eben sehr frühzeitig tatsächlich eine Labormitarbeiterin sich infiziert hatte, dass ferner es eine Untersuchung gab durch chinesische Behörden bereits zu Beginn des Oktober 2019. Da wurde Großflächengebiet um das Wuhan-Institut herum abgesperrt und es liefen Untersuchungen und es gab einige weitere Hinweise bereits zum damaligen Zeitpunkt. Und wenn Sie diese 6 Punkte aus meiner Pressemitteilung vom 18. Februar 2021 vergleichen mit den 5 Punkten, die jetzt nun vor wenigen Tagen auf der offiziellen Webseite des Weißen Hauses bekannt gegeben wurden, dann werden Sie sehen, dass fast eine identische Anordnung und identische inhaltliche Darlegung eben der starken Hinweise auf einen Laborursprung hier eben offensichtlich werden. Mhm. Aber einen Punkt möchte ich doch erwähnen, was der Unterschied war zwischen jetzt meiner Pressemitteilung und den Folgen danach und dem, was Sie auf der Webseite des Weißen Hauses lesen konnten. Es war tatsächlich so, dass dadurch, dass es so eine heftige Reaktion gegeben hat, insbesondere eine sehr hysterische Reaktion von Seiten der Medien in Deutschland, sind natürlich alle darauf aufmerksam geworden. Und das hat einen Effekt ausgelöst, der uns bekannt ist, natürlich, wenn man ein Verbrechen aufklären möchte. Und wie wir wissen, nun ist es tatsächlich ein Verbrechen gewesen. Denn, und das möchte ich hier auch öffentlich erklären, ich habe zahlreiche Zeugenaussagen vorliegen. Mhm. Zeugenaussagen als Antwort auch der Initiative an die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist ja genau die Idee, die dahinter steht, wenn ein Verbrechen begangen wird, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und ich kann hier öffentlich erklären, dass eben auch in Deutschland unglaublich viele Bürger sind mit Kontakten nach Wuhan. Wuhan ist ja eine 10-Millionen-Metropole. Ja, es gibt unglaublich viele Menschen mit Kontakten nach Wuhan. Es gibt Geschäftsleute, auch hier in Deutschland, mit Kontakten nach Wuhan. Und es gab eben auch Geschäftsleute, die genau zu diesem Zeitpunkt, früher Oktober 2019, mit Geschäftsleuten in Wuhan zu tun hatten. Und es gab viele weitere Personen. Ich habe zum Beispiel Dokumente eines italienischen Piloten zugeschickt bekommen. Das würden Sie nicht denken. Mhm. Und ich möchte die Gelegenheit ergreifen, alle Zuhörer, alle Zuschauer zu motivieren, letzten Endes mit ihren Kenntnissen entweder Sie als Journalist zu kontaktieren oder sich an Wissenschaftler zu wenden, die vertrauenswürdig sind, die wahrheitsgemäß von Anfang an diese Ursprünge dieses Virus eben auch von allen Seiten betrachtet haben. Das ist unglaublich wichtig. Melden Sie sich, wenn Sie eben durch Ihre Beziehung zu Personen in Wuhan Kenntnisse haben vom genauen Ausbruchsgeschehen, wann sind diese Informationen in Wuhan kursiert. Ich weiß, dass es eben hier auch Mund-zu-Mund-Propaganda gab, aber es wäre eben schön, noch mehr Hinweise zu bekommen. Mhm. Und genauso auch Geschäftsleute, die eben Kontakte hatten, egal welcher Personenkreis auch immer. Oder wenn sie im Gesundheitswesen arbeiten und eben auch darüber eben Informationen erlangt haben, wie zum Beispiel auch im Zusammenhang mit den RKI-Protokollen. Der Whistleblower, der diese Protokolle bekannt gegeben hat, ist für mich ein Held. Und wir brauchen mehr Helden. Hier in Deutschland, aber auch international. Mhm. Oder auch wenn sie für politische Institutionen tätig waren zum damaligen Zeitpunkt und es nicht mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren können, hier sich an dieser Vertuschungsaktion, die ja stattgefunden hat, die in der ganzen Welt in den Medien auch dargelegt wurde, sehr öffentlich und sehr prägnant. Sie dürfen sich nicht mehr an dieser Vertuschungsaktion beteiligen. Vertuschung eines Verbrechens dieses Ausmaßes, wo wir letzten Endes 20 bis 28 Millionen Tote hatten und Milliarden von Menschen, die letzten Endes darunter zu leiden hatten, unter der Pandemie. Das ist keine Kleinigkeit mehr. Gehen Sie an die Öffentlichkeit oder teilen Sie letzten Endes Ihr Wissen mit Personen, die vertrauenswürdig sind, und klären Sie dieses Verbrechen auf. Helfen Sie dabei.
Das ist ein starker Aufruf, ja. Ich will noch mal, dass wir überhaupt verstehen, worum es geht, alle. Die Virologin oder sozusagen virologisch bewandert fragen, das sind ja Indizien, ist ja ein Indizienprozess, wirkt auf mich so. Also es gibt ganz viele Hinweise, die wurden jetzt dargestellt. Gibt es überhaupt die Möglichkeit zu beweisen, aufgrund von Sequenzierungen oder was auch immer, zu sagen, das, was ich hier vorfinde, ist definitiv nicht natürlichen Ursprungs? Geht es zu 100%? Die Virologie, kann die das?
Grundsätzlich ist es eine Frage an die wissenschaftliche Methode, würde ich sagen, und zu 100% eine Antwort geben, die auch für immer so stehen bleibt, kann die Wissenschaft grundsätzlich nicht. So würde ich das zumindest sehen. Man kann sich nähern, man kann bestimmte Hypothesen aufstellen, prüfen. Also für mich war das tatsächlich ein Prozess auch, ich sagte ja, das ging früh los im Januar. Für mich gibt es so ein paar Grundregeln. Ich rede erstmal nicht drüber, wenn ich nicht zwei verschiedene Quellen habe, die beide das was Ähnliches sagen, was sozusagen zueinander passt. Vorher verarbeite ich erstmal und lese mehr. Aber wenn ich zwei unterschiedliche Hypothesen oder Belege dafür habe, die sich gegenseitig verstärken, dann finde ich, muss man dann eben auch mit der Qualifikation, die man sich übers Leben angeeignet hat, also für mich ist es ja, Virologie ist ein Laborfach. Da habe ich zwar gearbeitet, aber während meiner Studiumszeit für meine Doktorarbeit, ich bin danach in die klinische Versorgung gegangen. Ich kenne mich mit Immunologie aus, ich war in der allgemeinen inneren Medizin, Gastroenterologie, Pneumologie war mit dabei, ich war auf einer Intensivstation, habe beatmet. Also es waren sozusagen, alle Themen waren wichtig zu dem Moment. Mhm. Und als Arzt braucht man gewisse Informationen, um eben handlungsfähig zu werden, weil man muss ja auch den Patienten ein Angebot machen, wie man handlungsfähig wird in dem Moment. Und also ich wollte noch einmal ergänzen, ich weiß nicht, ob ich Ihrer Frage gerade ausweiche, wie 100%. Ich meine, dass man versucht auch erstmal Kollegen zu kontaktieren. Und ich habe tatsächlich mit Herrn Drosten telefoniert zu dem Thema, und zwar in der ersten Februarwoche, also am 6. Februar.
2020.
Mhm. Und habe ihn auf das Thema angesprochen.
Weil Sie sich kannten.
Weil wir uns von damals kannten und ich in der Woche vorher einen Patienten hatte, ich war damals privatärztlich niedergelassen, einen Patienten, der in Korea mehrfache Flüge hinter sich hatte und das war damals Hochrisikogebiet. Also ein Daegu ist, wenn ich das richtig erinnere, also diese Region, da gab es ein großes Ereignis in einem Krankenhaus-Superspreader-Event, sagen Sie dazu. Da war halt die Wahrscheinlichkeit schon da, dass das möglicherweise was sein könnte. Dem ging es jetzt einigermaßen gut, aber es ging so ein bisschen um die Frage, kann ich jetzt nochmal auf den Flieger gehen? Sollte ich das tun? Und da hatte ich mit der Charité eben Kontakt aufgenommen. Und dann ergab sich im Grunde genommen so über den Wechsel Januar, Februar, wo ja auch diese berühmte, mittlerweile berühmte Telefonkonferenz von Herrn Fauci, Herrn Farrar und eben den deutschen Beteiligten Herrn Drosten und Herrn Pöhlmann stattgefunden hat, von dem aber auch der CDC-Director Robert Redfield gar nichts wusste. Also das lief so ein bisschen parallel und da liefen auch einige Absprachen. Also da hatte ich schon auch Informationen von ärztlichen Kollegen beziehungsweise wissenschaftlichen Kollegen genug gesammelt, um mich zu trauen, meinen ehemaligen Nachbararbeitsgruppler, der sich mit dem Thema halt auskennt, das weiß ich, wir haben uns damals viel unterhalten über SARS, einfach weil ich da war und den Kaffee gekocht habe. Mhm. So. Aber also, ich sag mal, die Hundertprozentigkeit, die man selber in der Aussage kriegt, dass man sich auch mit seinem Namen hier hinsetzt und das vertritt, die entwickelt sich eben über so einen Prozess, den Herr Wiesendanger eben angekündigt hatte da im Mai. Ich hatte das eben im Mai ungefähr auch. Da war ich angesprochen worden, ob ich nicht das, was ich erfahren habe, bis dahin Herrn Tschentscher mal vorstellen könnte, als Lungenfacharzt, glaube ich, oder zumindest als Arzt, war da so ein bisschen die Hoffnung, dass er das versteht.
Herr Tschentscher war Bürgermeister hier in Hamburg, richtig?
Ist. Ja. Und da habe ich gesagt, ich muss erstmal mit Kollegen reden. Und dann habe ich das Bundeswehrkrankenhaus kontaktiert und informiert über das, was ich sozusagen so zusammengesammelt hatte. Und dann ist es aber nie dazu gekommen. Das war dann ein Danke, tschüss.
Und was hat Christian Drosten jetzt an diesem Telefonat gesagt zu Ihnen, als Sie mit ihm gesprochen haben darüber?
Im Grunde, also er hat sich nicht so verhalten, wie ich ihn sonst von Gesprächen kannte, nämlich eigentlich relativ ausführlich seine Gedanken dazu zu äußern. Gerade im privaten Telefonat muss man ja eigentlich nicht drüber nachdenken. So, das war ein ziemlich, also als ich die Publikation aus dem Wuhan-Institut für Virologie mit Ralph Barrick zusammen von 2015 mit dem SHC 014 erwähnt hatte. Herr Wiesendanger wird wissen, was ich meine. Das war so ein Gain-of-Function-Experiment, wo sie eben ein SARS-ähnliches Virus verändert haben und dadurch eine Menscheninfektion, also eine Infektion bei Menschen, einfacher stattgefunden hat, wenn man es jetzt mal so grob einfach zusammenfassen will. Also das war schon, das war so eine rote Flagge, die man eben aus der Vergangenheit aus Wuhan schon kannte. Und da war eben Zheng Yixi mit beteiligt, die mit diesen Fledermaus-Experimenten da eben jetzt ja auch zu so einer Berühmtheit geführt hat, wo, glaube ich, dieser Lancet-Letter eigentlich in Anführungsstrichen nur so gemeint war, dass wir sie jetzt nicht alle in den Fokus nehmen sollen, wobei eben der Begriff Verschwörungstheorie in einer wissenschaftlichen Publikation, also das gehört sich nicht aus meiner Sicht, man muss alles besprechen können. Aber genau das Gleiche war die Antwort an mich im Telefonat. Mhm. Also es war halt wirklich, nein, das ist eine Verschwörungstheorie, das hat mit SHCO14 nichts zu tun. Und das ist RATG13. Daher kommt es, das war eine Woche vorher publiziert von dieser besagten Forscherin, dass das nächst verwandte Virus ist. Darauf hat er sich versteift und eigentlich gar nicht so viel sich eingelassen auf das Gespräch. Es war nun aber so, dass ich mich seit 2018 mit anderen Problemen in Laboren beschäftigt habe. Ich habe ja nun keinen Conflict of Interest. Ich arbeite nicht in einem Labor. Für mich bedroht es nicht die Karriere. Aber wenn ich sozusagen Patienten habe, die im Zweifelsfalle dadurch eine Krankheit bekommen, dass sie im Labor arbeiten oder eben Kontakt mit Labormaterialien haben. Es gibt manche Erkrankungen, da stecken sich Laborarbeiter eben mal schneller an. Das muss man wissen als Arzt grundsätzlich. Da habe ich mich halt mit beschäftigen müssen und deswegen habe ich weiter gebohrt. Und da ging es eben um eine mögliche Ähnlichkeit zu Retroviren, sprich HIV. Das war damals eben noch was, was ich mit niemandem groß besprochen hätte. Ich wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, also es war sehr kurz nach dieser Telefonkonferenz und nach der Veröffentlichung von einem Preprint, der später auch wieder zurückgezogen werden musste unter starkem Druck aus dem Internet. Also diese HIV-Ähnlichkeiten, die hatte ich von jemandem anders sozusagen, die Hypothese, und die kam in dem Moment veröffentlicht. Da sagte er zu mir, ja, mit Retroviren kennt er sich jetzt nicht so aus. Und das ist für mich dann eben, also so eine Antworten habe ich immer wieder bekommen. Es gibt viele Fachspezialisten auf ihrem Spezialgebiet. Sein Gebiet sind die SARS-Coronaviren oder eben auch andere Coronaviren. Aber sag mal, dieses, was noch eventuell da drin gesteckt hat, wo es jetzt mittlerweile eben viele Veröffentlichungen auch zu gibt, die klinisch relevant sind. Also es ist einfach, ich wollte das wissen, damit ich eben dafür sorgen kann, dass meine Patienten da gut durchkommen.
Weil sie wissen wollten, was sie eigentlich zu tun haben.
Ja, ja. Und da gab es Hinweise und ich dachte, ich frage halt den, der am meisten Ahnung davon hat. Der sagte mir, davon hat er keine Ahnung. Okay, dann muss ich woanders hingehen. Für mich war das damit eigentlich dann erledigt. Ich fand es aber auch komisch, das ist eine Verschwörungstheorie. Und er sagte auch noch, ich sagte, es gäbe schon, also ich hatte festgestellt, dass ein Interview von ihm schon gelöscht ist und irgendwie die ganze Online-Zeitung eingestellt war. Zu diesem Bayern-Ausbruch war das. Und da sagte er, vor den Medien hat er keine Angst. Und das fühlte sich aber so an, dass es so ist, als ob er vor jemand anders Angst hätte. Mhm. Das war so mein letzter Kontakt. Und ich sag mal, was danach passiert ist, gerade der Lancet-Letter ist nach diesem Telefonat entstanden. Und auch alles, sie dürfen nicht auf irgendwelche Doktoren hören. Also meiner Karriere hat das massiv geschadet. Mhm. Nicht nur meiner Karriere, sondern eben dem gesamten sozialen Konstrukt, was normalerweise eben eine Familie am Leben hält.
Weil Sie sich getraut haben zu äußern, dass Sie daran Zweifel haben, was da
ja,
postuliert
wird. Also ich war in einer kassenärztlichen Vereinigung, in der zentralen Notdienstversorgungszentrale, damit beschäftigt, PCR-Test-Triage zu machen. Da saßen die Kollegen von der Bundeswehr neben mir, da saß der Chef der Abteilung kassenärztlicher Notdienst, die rumgefahren sind mit dem PCR-Test. Die haben dann immer auch von mir wissen wollen, was ich denn da so dazu denke. Mhm. Und dann über die Zeit, der 17. Februar war mein letzter Tag. Also ich habe auch immer gesagt, ihr könnt mich anrufen, wenn Sie mich brauchen, rufen Sie mich. Und 17. Februar waren die letzten beiden Dienste vorbei. 17. April waren die letzten beiden, war der letzte Dienst, da war Herr Spahn anwesend. Und ich bin auch zu dem Thema befragt worden. Herr Spahn war nicht dort persönlich, er war in eine Pressekonferenz ein paar Etagen drunter. Aber, also ich sag mal so, ich habe das halt mit Überzeugung vertreten, den Kollegen erzählt, auch auf die klinischen Untersuchungen hingewiesen, die mittlerweile dann halt eintrudelten. Also es fühlte sich an, als ob man so 6 Wochen vorher war, wenn man sich gut informiert hat, vor den Medien. Am Anfang habe ich mich auch erschrocken, was das sein konnte. Und dann hatte ich das Gefühl, okay, ich kann's handeln, in dem Moment, wo alle anderen mit der Panik anfingen. Und das ist so, wie Herr Ioannidis bei Ihnen gesagt hat, man macht sich nicht immer Freunde und auch in den Lagern irgendwie, also es geht nicht um Lager, sondern um Wissenschaft. Und was die Hundertprozentigkeit angeht, da würde ich Herrn Drosten gerne zitieren. Mhm. Es gibt ein gewisses Konfidenzintervall.
Ja.
Ja. Und eine 100% kann man mit einer gewissen Zuversicht sagen und das Konfidenzintervall wird halt immer geringer. Und also ich sag mal,
Das ist die Wahrscheinlichkeit, ne?
Die Wahrscheinlichkeit, also ich sag mal, die Streubreite mit wie viel Fehler steckt da jetzt noch so drin. Und über die ganzen Jahre gibt es einfach so viel molekularbiologische verschiedene Ansätze. Also die HIV-Geschichten, das ist ja auch noch nicht in aller, also das könnte auch Angst machen, das weiß ich. Ich sag das jetzt hier trotzdem, es geht mir nicht um Panikmache, sondern darum, dass man es verstehen muss. Weil es bestimmte Virusfunktionen gibt, von denen wir wissen, dass das Virus sie hat, also bestimmte Bindungsdomänen, sagt man dazu, die eben zum Beispiel HIV auch hat. Das wissen wir. Ist völlig egal, ob sozusagen die Sequenz, die genetische Sequenz hundertprozentig ist. Diese Domänen sind auch nicht an einer linearen Codesequenz ablesbar, sondern die entstehen durch, wie die Aminosäuren sich zusammenlagern, wie sie glykosyliert sind und wie sie dann an möglicherweise Dinge binden, die eigentlich dafür nicht vorgesehen sind, nämlich unsere lymphatischen Zellen, die dendritischen. Das ist jetzt sehr detailliert, aber das ist das, was ich eigentlich versucht habe zu klären, wissenschaftlich, klinisch. Mhm. Und wenn man dann eben zensiert wird und so weiter, also mittlerweile bin ich bei einer 100% mit einem ganz kleinen Konfidenzintervall. Mhm. Also ich war Ende 2020 im Dezember schon so weit, dass ich eine Zusammenfassung geschrieben habe, tatsächlich für einen ehemaligen Bundeswehrsoldaten, der Kontakt zu Geheimdiensten hat, weil ich wollte, dass die Informationen dort geprüft werden. Mhm. Ich habe keine Möglichkeit, das zu prüfen. Ich habe keinen Zugang. Aber die haben das. So, wenn ich das sage, Ende 2020 und dafür zensiert werde und irgendwie in den Medien verbrannt werde, okay, aber irgendwann wird es dann ja wohl rauskommen, dann können die das prüfen. Das war mein Ansatz. Und ich war jedes Mal bei Ihnen auch total glücklich, dass Sie sozusagen so von der Flanke kamen. Wir kennen uns ja gar nicht. Wir haben quasi einmal telefoniert, 2023 Anfang. Da hatte ich so viel Zuversicht, dass eine eidesstattliche Versicherung dazu geschrieben hat. Nicht für die deutsche Justiz, sondern für die amerikanische. Weil ich eben auch festgestellt habe, dass die deutsche Justiz doch sehr selektiv arbeitet. Also meine Klage ist seit über 2 Jahren überhaupt nicht bearbeitet, die ich eingereicht habe. Und andere Klagen gegen mich werden innerhalb von einem Monat bearbeitet. Also das ist schon frustrierend. Mhm. Und deswegen sucht man sich dann eben die internationalen Kontakte, wenn hier Leute, die der Meinung sind, sie könnten irgendwelche Dinge faktchecken von dem, was Herr Wiesendanger oder ich sagen, ohne die wissenschaftliche fundierte Ausbildung dahinter. Also ich meine, man kann in ein Gespräch gehen, man kann alle Fragen beantworten und sagen, auch da gibt's eine gewisse Unsicherheit. Ich könnte jetzt nicht sagen, der und der war's, zum Beispiel. Aber das ist nicht, natürlich ist, da bin ich mir persönlich sicher, seit Mitte 2020, ungefähr Juli, da war ich habe ich eine Nullhypothese aufgestellt, wenn es jetzt wirklich eine Zoonose wäre, wie kann ich es widerlegen? Mhm. Und ich gesagt, naja, wenn ich dann noch ein weiteres laborkontaminantes Virus im Genom finde oder eben andere Ähnlichkeiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es aus der Natur kommt, nicht besonders hoch. Und das habe ich mit Herrn Professor Montagnier besprochen. Also auch internationale Kontakte, der diese Veröffentlichung zum HIV-Anteil oder Ähnlichkeiten eben auch im April 2020 veröffentlicht hat, auch sofort zensiert wurde. Also meine Konfidenz ist da sehr, sehr, also das Konfidenzintervall ist niedrig. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es so ist und ich bin froh, dass jetzt die Geheimdienste endlich rauskommen. Also ich meine, die sagen auch seit Mitte 2020.
Also vielleicht kann ich noch mal ganz kurz etwas ergänzen zur Quantifizierung der Wahrscheinlichkeiten für einen zoonotischen Ursprung und einen Laborursprung. Wir können zum Beispiel dem US-Kongressbericht vom Herbst letzten Jahres entnehmen, dass nicht nur der Laborursprung extrem wahrscheinlich ist, sondern wir können tatsächlich auch Zahlen entnehmen. Nicht dem eigentlichen Hauptbericht von 520 Seiten, aber es gibt über 1 Million Seiten als Anhänge. Ich habe natürlich auch nicht 1 Million Seiten lesen können, aber Sie können sicher sein, ich kenne jede Seite, die irgendwie mit dem Laborursprung zu tun hat. Und da finden Sie zum Beispiel in einer eidesstaatlichen Erklärung vor dem US-Kongress ein Statement eines sehr bekannten US-Molekularbiologen, der tatsächlich auch Berater war für beide US-amerikanischen Regierungen unter Trump wie auch unter Biden, entsprechend eine Quantifizierung der Wahrscheinlichkeit eines Laborursprungs und eines zoonotischen Ursprungs basierend auf den 6 Auffälligkeiten, die bereits schon bei der Telefonkonferenz vom 1. Februar 2020 angesprochen wurden. Und er hat eben daraus, aus diesen Auffälligkeiten, tatsächlich auch eine Wahrscheinlichkeit ableiten können, dass sowas durch natürliche Mutationen zustande kommt. Und da es sich um 6 Auffälligkeiten handelt, die nichts miteinander zu tun haben, müssen sie, weil es unabhängige Ereignisse sind, diese Wahrscheinlichkeiten multiplizieren. Und dann kommt eben etwas extrem Kleines raus. Und er hat eben eine Wahrscheinlichkeit ableiten können, die kleiner ist als 1 zu 1 Milliarde für einen zoonotischen Ursprung. Also schon eine extrem kleine Wahrscheinlichkeit. Wir können aber tatsächlich noch eine kleinere Schranke mittlerweile ganz klar ableiten. Der wichtigste Beitrag von molekularbiologischer Seite ist mit Sicherheit von einem deutschen Wissenschaftler geleistet worden, Herr Dr. Bruttel vom Universitätsklinikum in Würzburg. Er hat nämlich mit 2 Co-Autoren eben ein Preprint, ein Vorabdruck veröffentlicht vor einiger Zeit, wo er dargelegt hat, dass tatsächlich eben doch Hinweise in der Gensequenz des SARS-CoV-2-Virus existieren, die ganz eindeutig auf nicht natürlichen Ursprung hinweisen. Um das ein bisschen zu erklären, wenn man so ein Virus, das ja aus etwa 30.000 Nukleotide besteht, synthetisieren will, dann kann man das nicht auf einmal tun, sondern so abschnittsweise. Und was Herr Dr. Bruttel gefunden hat, ist eben, dass es sowas wie molekulare Klebestellen zwischen solchen Abschnitten gibt, die auch in einer ganz unnatürlichen Weise dann abfolgen. Und er hat dann zusammen mit einem Biostatistiker in den USA, Alex Washburn, eben dann auch Wahrscheinlichkeiten ableiten können. Und diese Wahrscheinlichkeiten, dass eben genau diese Klebestellen auftreten in einer ganz merkwürdigen Abfolge, hatte Alex Washburn zu kleiner als 1 zu 30 Milliarden abgeschätzt. Also nochmal eben viel, viel kleinere Wahrscheinlichkeiten. Das sind die Wahrscheinlichkeiten, von denen wir heute sprechen, wenn wir nur die molekularbiologische Seite betrachten. Also das sind irgendwelche Zeugenaussagen oder geheimdienstliche Informationen, zum Beispiel von 14 US-Diplomaten, die nachweislich zum Zeitpunkt des Ausbruchs in Wuhan vor Ort waren, eben noch gar nicht berücksichtigt. Ja, das sind die Wahrscheinlichkeiten, mit denen wir heute eben arbeiten. Die sind belegt, die sind eidesstattlich versichert hinterlegt. Und das Interessante ist, dass ja vor kurzem nicht nur der BND-Bericht in Deutschland bekannt geworden ist, sondern vor wenigen Tagen ist auch ein Geheimdienstbericht des DODs, des Department of Defense, also des Verteidigungsministeriums in den USA, bekannt geworden. Und daraus geht hervor, weil wir nun auch die Inhalte dieses Berichts sehen, dass tatsächlich auch der US-amerikanische Geheimdienst zu genau den gleichen Erkenntnissen gelangt ist, wie Herr Dr. Bruttel und Kollegen dann eben 2,5 Jahre später. Das heißt also, unabhängige Wissenschaftler haben genau die gleichen Beobachtungen gemacht und sind eben auch zu den gleichen Abschätzungen gekommen. Und das heißt also, dass wir diese Wahrscheinlichkeiten als Grundlage nehmen müssen, und zwar auch schon im Wahrnehmen der Ereignisse zu Beginn der Pandemie. Das heißt also, US-amerikanische Geheimdienste hatten genau diese Erkenntnisse, dass ein zoonotischer Ursprung so wahnsinnig unwahrscheinlich und ein Laborursprung so wahnsinnig wahrscheinlich war. Und diese Kenntnisse hat er eben nicht nur durch US-amerikanische Geheimdienste, es gibt ja viele US-amerikanische Geheimdienste, sondern hatte eben auch MI6, der britische Geheimdienst, und hatte offensichtlich auch der BND. Und diese Geheimdienstinformationen sind natürlich an die politischen Entscheidungsträger weitergeleitet worden, das wissen wir. Und wir wissen im Moment in Deutschland noch nicht den Zeitpunkt, wann das passiert ist. Es ist also reine Spekulation, ob sozusagen dieses Wissen des BNDs, was Frau Merkel, damalige Bundeskanzlerin, ja vorlag, ob das eben zu dieser Hochskalierung führte der Gefahrenlage von Mittel zu hoch. Wir alle kennen das nun aus den RKI-Protokollen, dass er schade diese Hochskalierung vornahm. Aber natürlich kam die Initiative selbstverständlich von viel, viel höherer politischer Ebene. Insbesondere in den ganzen Konsequenzen von Lockdowns und vielen Maßnahmen, die eben extrem schädliche Wirkung hatten. Das ist im Moment in Deutschland noch Spekulation. Ich will aber darauf hinweisen, dass wir sicher wissen, durch eine Anhörung vor einem Untersuchungsausschuss des britischen Parlaments, dort hat tatsächlich ein ehemaliges Mitglied des britischen Kabinetts öffentlich erklärt, und das ist auch in einem britischen Medium, im Telegraph, wiedergegeben worden, dieses ehemalige britische Kabinettsmitglied hat erklärt, dass in der Tat diese Geheimdienstinformation des MI6 eben auch dem britischen Kabinett und natürlich auch dem Premierminister damals vorlag und dass das tatsächlich auch zu diesen rigiden Maßnahmen, zu den drastischen Maßnahmen in Großbritannien dazu beigetragen hat. Das ist die wörtliche Aussage gewesen vor dem britischen Untersuchungsausschuss, sodass wir eben auch klar davon ausgehen müssen, dass es hier enge Zusammenhänge auch in Deutschland gab.
Und ist bei dieser Aussage klar geworden, genau zu welchem Zeitpunkt in England man davon ausging, dass es ein Laborursprung sein kann oder die Regierung?
Vor Verhängung, kurz vor
also
Verhängung.
Also vor März oder vor Mitte März 2020.
Das heißt also, das muss im Zeitraum passiert sein, zwischen Anfang März und Mitte März.
Mhm. Das ist ja eine permanente Frage, die hier auch im Raum schwebt oder in Deutschland ja schon seit Jahren, die sich damit beschäftigen. Was war jetzt eigentlich der Grund, weil sozusagen die klinischen Zahlen es nicht hergaben, sagt ja auch das RKI, hat ja keine Daten dazu, hat ja Schade auch mehrfach zugeben müssen. Jetzt fiel mehrmals hier schon ein Telefonat, was wichtig gewesen sein soll mit Herrn Fauci, was mich zu einer Frage bringt, die mir auch extrem wichtig ist. Also erstmal wollte ich noch hinzufügen, hier wurde jetzt mehrfach ein wichtiger Brief im Lancet erwähnt vom 19. Februar 2020. Ich will nochmal sagen, Ed Rosten hatte diesen Brief auch unterschrieben. Das haben wir jetzt, glaube ich, nicht so klar benannt, aber das ist, glaube ich, wichtig. Jetzt wurde das Telefonat benannt und ich hatte, wenn ich die amerikanische Berichterstattung verfolge, habe ich die ganze Zeit so ein leichtes Indiz dafür, dass man gerne China blame möchte. Also Blame Game nennt sich das. Wir müssen die Schuldigen finden. Und natürlich würde ich, wenn ich mitverantwortlich wäre, würde ich gerne andere finden, die schuldig sind und nicht unbedingt mich. Deshalb interessiert mich, was ist eigentlich der Kenntnisstand? Wer war jetzt an der Forschung, die dort stattfand, die dann vielleicht zu dem Laborsprung oder sehr wahrscheinlich, wir haben die Wahrscheinlichkeiten gerade gehört, dazu führte, welche Staaten, aber auch welche wichtigen Personen, die vielleicht auch öffentlich bekannt sind, waren denn daran beteiligt? Gerne vielleicht Sie zuerst.
Ja, ich würde sagen, mit dem Lancet-Letter anzufangen ist sinnvoll, weil er eben, also das hat Herr Drosten auch in seinem Buch geschrieben, von Peter Daszak initiiert wurde, der damalige Präsident der EcoHealth Alliance, die eben nicht nur in Wuhan, sondern auf der Welt in vielen verschiedenen Laboren Forschungen machen, die so aus dem Veterinärbereich kommen, Veterinärmedizin, aber mit einem gewissen One Health Dogma, sage ich jetzt mal so. Ich nenne das mit Absicht Dogma, weil die Idee dahinter, dass die Tierärzte jetzt sozusagen zu den Tieren in die Wildnis gehen und die dann zu impfen, damit der Mensch nicht mehr krank wird, das ist sozusagen auch nach wie vor gerade in die WHO-Pandemie Leitlinien mit reingenommen worden. Das ist auch bei uns in der Regierung quasi eins der Dogmen, wie wir zukünftige Pandemien verhindern können. Und ich sag mal, wenn das nicht der wirkliche Ursprung ist, die Zoonose, sondern eben genau durch solche Forschungen, die diese Forschungsgelder bekommen haben, dann ist schwierig. Und das hat sich mit der Zeit eben gezeigt. Es hat sich mit der Zeit gezeigt, dass gewisse Informationen an die Entscheidungsträger zum Teil nicht weitergegeben wurden. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass der CDC-Direktor gar nicht mit involviert
Robert
war.
Robert Redfield, meinen Sie bestimmt?
Ja, genau. Ja. Genau, der war gar nicht mit involviert in dieses Gespräch. Da hatten sich Wissenschaftler von der Scripps University in Kalifornien, Christian Andersen und Australien hatten sich geäußert. Christian Andersen hat sich an Herrn Fauci gewendet und darauf hingewiesen, dass es da Hinweise gibt, dass es möglicherweise aus dem Labor käme. Und ich sag mal, diese Telefonkonferenz, die ist dann später bekannt geworden durch Klagen im Grunde genommen, Informationsfreiheitsanfragen. Das ist ein langer Prozess, bis man das wirklich rausgefunden hat. Und dann sind eben die E-Mails freigeklagt worden und auch Chatnachrichten, weil eben nicht mehr über E-Mails kommuniziert wurde. Und es ist eben auch rausgekommen, dass im NIH zum Teil Tipps gegeben wurden, wie E-Mails gelöscht werden, damit sie nicht diesen Informationsfreiheitsanfragen unterliegen. Also ähnlich wie bei den RKI-Protokollen, ein langes Ziehen über Schwärzungen. Und Peter Daszak hat da aber eine große Rolle mit gehabt und hat dann eben diesen Lancet Letter initiiert. Und dann gibt's eben noch andere. Daszak war nicht Teilnehmer dieser Telefonkonferenz. Mhm. Das waren, wie gesagt, Christian Andersen, Eddie Holmes, Anthony Fauci, Leiter vom NIAID in den USA und Jeremy Farrar. Der hat das vor allem initiiert. Jeremy Farrar ist jetzt in der WHO in leitender Position und am Imperial College beziehungsweise in London tätig. Und da war ja eben die Eskalation noch von diesem Lancet Letter. Also es ist so ein bisschen wie im Konzert gegangen damals. Der Lancet Letter ist veröffentlicht worden und im nächsten Moment zitiert eine andere peer-reviewed Veröffentlichung diesen Brief und eskaliert es noch viel mehr. Mhm. Und sagt, wir müssen diese Wissenschaftler ausgrenzen. Das darf man gar nicht. Also sozusagen, also fast wie eine richtige PR-Kampagne, die da losgetreten wurde, um die wissenschaftliche Diskussion zu unterbinden. Und das ist historisch was einen alarmieren sollte als Wissenschaftler und wo eben auch ich in dieser Universität Hamburg sehr gut trainiert wurde, dann eben nicht meine Klappe zu halten, sondern weil, falls ich sowas wahrnehme, eben den Mut zu haben, zu sprechen. Immerhin kann ich danach vielleicht in den Spiegel gucken, wenn ich es dann eben weiß. Aber ich erwarte auch nicht, dass alle das so sehen konnten wie ich. Mhm. Ja, da habe ich gerade.
Und wer hat jetzt die Forschung dort, jetzt kam ja der Begriff Eco Health Alliance. Mein Kenntnisstand ist, dass die Eco Health Alliance wiederum Steuergelder bezogen hat. Das heißt, wer hat denn diese ganze Forschung finanziert, die da stattfand? Wissen Sie das vielleicht, Herr Wiesenthal?
Also ich will vielleicht ein bisschen weiter ausholen, also weil wir jetzt von Verantwortlichkeiten sprechen und wer hat was initiiert. Ja. Ich glaube, wir müssen da verschiedene Ebenen unterscheiden, nämlich die moralische Ebene, wer ist eigentlich moralisch verantwortlich? Mhm. Wer ist von der wissenschaftlichen Seite verantwortlich? Mhm. Wer ist von der politischen Seite verantwortlich? Und wer ist von der juristischen Seite verantwortlich? Mhm. Zumindest diese vier Ebenen sind zu unterscheiden. Und deshalb möchte ich ein bisschen weiter noch ausholen, weil diese ganze Problematik der Genofunction-Forschung mit pandemiefähigen Erregern geht ja mindestens zurück zu Zeiten der ganzen Debatte um hochrisikoreiche Experimente an Vogelgrippe-Erregern, die zum ersten Mal an Säugetiere und auch an den Menschen angepasst wurden. Das waren zwei eben sehr problematische Experimente 2011, die ja zu einer weltweiten Diskussion geführt haben. Und damals hat eben Herr Fauci, Unterabteilungsleiter der National Institutes of Health in USA, öffentlich erklärt, dass das Risiko, was mit diesen Experimenten verbunden wäre, abzuwägen, ist natürlich gegenüber dem Risiko einer weltweiten Pandemie. Er hat aber gesagt, dass der Erkenntnisgewinn aus diesen hochrisikoreichen Experimenten sozusagen das Risiko einer Pandemie aufwiegen würde und dass man trotzdem diese Experimente weiterführen sollte, allein nur aus dem Erkenntnisgewinn. Er hat also sozusagen die Gefahren einer weltweiten Pandemie durchaus schon 2011/12 erkannt. Das geht aus diesem Statement ganz klar vor. Hat aber letzten Endes alles dafür getan, dass diese Forschung in USA weiter finanziert wurde. Bis zum Jahr 2014, da hat tatsächlich die Obama-Regierung beschlossen, ein Moratorium der Förderung dieser Forschung zu verhängen, in USA zumindest. Und gerade in dieser Zeit, dann ab 2014, hat dann Herr Fauci eben diese hochgefährliche Forschung verstärkt ins Ausland ausgelagert, also nach Wuhan, nach Georgien, in die Ukraine und viele andere Länder. Und dabei hat er sich nicht Regierungsorganisationen bedient, wie zum Beispiel diese EcoHealth Alliance unter dem damaligen Präsidenten Peter Daszak, und hat sozusagen US-amerikanische Steuergelder dazu verwendet, hochrisikoreiche Experimente im Ausland durchzuführen, wo schon klar war, dass die ganzen Sicherheitsstandards überhaupt nicht eingehalten werden. Es gibt eine eine dreistellige Zahl von biotechnologischen Unfällen pro Jahr. Und 85% dieser Unfälle ereignen sich in China. Das war alles bekannt, ja. Und trotzdem hat man diese Forschung eben ausgelagert. Und das Interessante war, dass es dann genau 2015 dazu kam, dass eben hochrisikoreiche Genofunction-Forschung mit Coronaviren verstärkt durchgeführt und auch publiziert wurden. Und zwar gemeinsam von US-amerikanischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlern in Wuhan. Wobei das ganze Know-how des sogenannten Reverse Genetic Engineerings, das ist eine Methode, die eben zu der Synthese von SARS-CoV-2 verwendet wurde, diese ganzen Methoden stammen von der University of North Carolina in Bezug auf Coronaviren, SARS-artige Coronaviren. Das Wissen hat Ralph Barrick mit seiner Arbeitsgruppe an der University of North Carolina letzten Endes zur Verfügung gestellt. Das heißt, man kann sagen, also sowohl das Know-how wie auch Steuergelder wurden dazu verwendet, diese hochrisikoreiche Forschung in China durchzuführen. Und deshalb gibt es sogar US-Amerikaner, die sagen, ja, eigentlich haben wir in USA das eigentlich mit verursacht. Mhm. Es ging aber weiter noch. Fauci hat 2017 auch öffentlich erklärt, there will be a surprise outbreak. Das heißt, es gibt einen überraschenden Ausbruch einer Pandemie, hat er vorausgesehen, was eigentlich merkwürdig ist, ja, wenn es überraschend ist, kann ich das nicht vorhersagen, ja. Er wusste eben, dass aufgrund der Gefährlichkeit dieser Forschung es irgendwann zu einem Ausbruch kommen musste, und zwar in nicht allzu ferner Zukunft. Tatsächlich haben Wissenschaftler bereits 2012 nach eben diesen hochgefährlichen Experimenten mit Vogelgrippeerregern ausgerechnet, dass wenn man weitermacht mit dieser hochgefährlichen Forschung, dass dann innerhalb von 10 Jahren, also bis 2022, mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 80% eine Pandemie hervorgehen müsste aus dieser Art von Forschung. Und diese Vorhersage ist leider 100%ig danach eingetreten. Mhm. Was auch noch extrem wichtig ist, was wir eben auch durch ein Whistleblower eben wissen aus USA. Es gab einen Forschungsantrag aus dem Jahr 2018 mit dem Kurztitel Diffuse. Der Hauptforschungsleiter dieses Antrags war Peter Daszak, also wieder der Präsident dieser EcoHealth Alliance. Und der hat also in Kooperation mit auch Ralph Barrick von der University of North Carolina, eben auch Wissenschaftlern in Wuhan, vorgeschlagen in diesem Forschungsantrag, SARS-artige Coronaviren genau mit einer solchen Furinspaltstelle auszustatten, um eben diese SARS-artigen Viren leichter auf Menschen übertragbar zu machen. Das steht in diesem Antrag explizit drin. Und tatsächlich sind Methoden vorgestellt worden, wie man das genau macht, die Herr Dr. Bruttel in Würzburg vorhergesagt hat. Also auch die Substanzen, die man braucht für die Synthese, hat Herr Dr. Bruttel vorausgesagt. Und die haben wir dann nachher nachlesen können in diesem Forschungsantrag. Jetzt wurde von deutschen Medien oftmals gesagt, ja, dieser Forschungsantrag, der ist ursprünglich an die DARPA gestellt worden. Das ist eine Unterorganisation des Pentagons, also des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums, und ist zunächst abgelehnt worden. Das konnten sie in allen deutschen Medien auch lesen. Was sie nicht lesen konnten, ist, dass unmittelbar nach der Ablehnung Herr Daszak an Herrn Fauci herangetreten ist und neue Gelder für diese hochrisikoreiche Forschung in Wuhan erhalten hat. Auch dazu gibt es Unterlagen, gibt es die entsprechenden Bewilligungsbescheide. Das heißt also, ein Jahr vor Ausbruch wurden neue Gelder genau für diese hochrisikoreiche Forschung bereitgestellt, wo drin stand eben im Antrag, man will Furinspaltstellen einbauen in diese Viren. Mhm. Und das Absurde ist noch, dass in vielen Publikationen von Herrn Daszak, von Frau Zheng Li Shi in Wuhan auch noch drinsteht, ja, uns ist bewusst, dass es da ein Risiko gibt für eine Pandemie und dass das eben als problematisch gesehen werden könnte, steht in diesen Publikationen, ja. Und dann steht auch immer drin, dass man das Pandemiepotenzial testen möchte. Ja, das hat man getestet, ja, mit großem Erfolg, wie man jetzt sehen konnte, leider. Mhm. Das ist eine absolute Katastrophe. Man hat durchaus von Seiten der Wissenschaftler gewusst, welche Risiken mit dieser Forschung verbunden sind. Das heißt, die Wissenschaftler, die das bewusst beantragt haben, die bewusst genau Furinspaltstellen in SARS-artige Coronaviren einbauen wollten, das haben sie ja niedergeschrieben. Das war nicht nebenbei irgendein Unfall, sondern das haben sie ja reingeschrieben, dass sie das tun wollten. Ja, das heißt also, dass hier auf der Ebene der Wissenschaftler ein vollkommen absurdes Verhalten vorlag, das letzten Endes zu dieser Katastrophe geführt hat. Dann muss man sich aber auch fragen, ja, wie konnte es eben sein, dass dann nicht nur die Wissenschaftler, eben nachdem es zum Ausbruch kam, und den Wissenschaftlern ist ja bewusst geworden, dass es zum Ausbruch kam, warum haben so viele staatliche Stellen, warum haben die Medien mitgespielt? Ja, es ist so, dass bereits am 12. September 2019 diese größte Coronaviren-Datenbank vom Wuhan-Institut für Virologie offline genommen wurde, sodass niemand mehr von außen nachverfolgen konnte, an welchen SARS-artigen Coronaviren und anderen Coronaviren zuletzt geforscht wurde. Am gleichen Tage wurde ein Antrag gestellt zur Verbesserung der Sicherheitseinrichtungen am Institut. Und am gleichen Tage wurde eine leidende Person an diesem Institut gegen einen Vertreter aus dem Militär in China ausgetauscht. Also dieser 12.09.2019 ist ein Datum, wo wir mit Sicherheit sagen können, dass in Maßnahmen ergriffen worden, die ganz offensichtlich im Zusammenhang stehen mit dem Bewusstsein, da ist was passiert. Ja, und das ist den Wissenschaftlern natürlich zuallererst aufgefallen und hätte eben da schon zu einer Warnung führen müssen. Tatsächlich eben ist es zu einer Untersuchung des Instituts Anfang Oktober 2019 gekommen, durch die Behörden, durch die chinesischen Behörden. Und da liegen mir übrigens unabhängige Zeugenaussagen vor, dass es bestätigt, dass es diese Untersuchung gab. Davon hat die Welt nichts erfahren. Die WHO hat nichts davon erfahren. Die ganze Weltgemeinschaft hat nichts davon erfahren. Das heißt, es haben ja nicht nur die Wissenschaftler hier letzten Endes dazu beigetragen, dass überhaupt diese Katastrophe zustande kommen konnte, sondern selbstverständlich auch die staatlichen Stellen. Es waren aber nicht nur die staatlichen Stellen in China, in USA ja genauso. Infolge dieser Veröffentlichung sozusagen dann der Laborursprungshypothese und dem Bekanntwerden, da gibt es so unglaublich viele Kennzeichen eines nicht natürlichen Ursprungs, haben eben Leute wie Fauci, wie Collins als Chef der National Institutes of Health und andere Vertreter nicht nur des Gesundheitswesens, sondern eben auch der Politik, auch aus USA maßgeblich zu einer Vertuschung beigetragen. Und das muss man eben auch sehen. Aber es waren insbesondere auch westliche Virologen, die vielleicht nicht selbst in der Forschung tätig waren, die jetzt zu diesem Verbrechen geführt haben, aber eben auch dazu beigetragen haben, diese Vertuschung dann auch medienwirksam zu propagieren. Und die Medien sind darauf reingefallen, ohne dass sie das Ganze hinterfragt hätten. Und ich will vielleicht nochmal abschließend auf diesen Lancet-Brief zu sprechen kommen. Herr Drosten hat ja an dieser Telefonkonferenz vom 1. Februar 2020 teilgenommen. Er wusste durch die Teilnahme an dieser Telefonkonferenz, dass es mindestens 6 Auffälligkeiten gibt in der Gensequenz von SARS-CoV-2, insbesondere auch diese Furinspaltstelle. Dass er das mitgenommen hat, wissen wir mittlerweile aus der Veröffentlichung der RKI-Protokolle. Er hat nämlich vor dem RKI 3 Tage oder 4 Tage später, also etwa am 4. und 5. Februar herum, einen Vortrag gehalten, wo er auf diese Auffälligkeit dieser Furinspaltstelle in diesen SARS-artigen Viren aufmerksam machte. Während wir alle wissen, also dass so eine Furinspaltstelle in SARS-artigen Coronaviren, die zum Untertypus auch des SARS-CoV-2, der SARS-CoV-2-Familie gehört, nicht vorkamen bis dahin. Und es war ihm offensichtlich bewusst, das ist eine Besonderheit, sonst hätte er das nicht in den Vortrag vor dem RKI eingebaut. Er wusste aber auch aus der Veröffentlichung von der Zhengli Shi in China, diese Veröffentlichung ist in Nature erschienen, dass sie zwar die Gensequenz von SARS-CoV-2 angesprochen hat, sie hat aber die Furinspaltstelle verheimlicht. Die ist gar nicht vorgekommen in ihrer Publikation. Das heißt, Herr Drosten wusste einerseits, es gibt die Furinspaltstelle, und andererseits wusste er, dass die Kollegin in Wuhan das offensichtlich eben nicht öffentlich machen wollte. Und dann unterschreibt er einen Lancet-Brief, wo drin steht, dass man die chinesische Seite hier unterstützen möchte auf der Basis der offenen und transparenten Handlungsweise. Das ist vollkommen absurd. Man wusste, und Herr Drosten wusste es, dass eben keine Transparenz gegeben war, gerade aufgrund dieses Widerspruchs, den ich gerade aufgezeigt habe. Und trotzdem hat er eben diesen Lancet-Brief, das war ja keine begutachtete Fachpublikation, es war ja sozusagen ein Statement, ja, das The Lancet veröffentlicht hat, das übrigens auch keine Interessenkonflikte offengelegt hatte. Diese Veröffentlichung, dieses Statement erschien ohne eine Deklaration der Conflicts of Interest. Und es kam heraus, dass nicht weniger als 25 dieser 27 Unterzeichner engste Kontakte hatten zu virologischen Einrichtungen in der Stadt Wuhan. Mhm. Und darauf wurde aufmerksam gemacht. Ein Jahr später ist dann eine Korrektur erfolgt. Allerdings hat nur Peter Daszak dann als Mitunterzeichner auch dieses Lancet-Statements dann tatsächlich einen Interessenkonflikt offengelegt. Ja, er war übrigens der Organisator dieses Briefs, wie dann auch durch offengelegte E-Mail-Korrespondenzen klar geworden ist. Aber all die anderen Virologen, die genauso eben da engste Kontakte hatten, haben bis heute nicht ihre Interessenkonflikt offengelegt. Das ist wissenschaftliches Fehlverhalten, ja, was hier allein schon anzuprangern ist. Mhm. Vom Fehlverhalten in ganz anderer Richtung mal ganz zu schweigen. Da können wir gerne noch drauf zu sprechen kommen.
Kommen wir noch.
Ich will nur festhalten, also hier sind Dinge passiert in der Wissenschaftswelt, die nicht zu rechtfertigen sind. Und jetzt vielleicht noch zur juristischen Ebene. Das ist vielleicht die interessanteste, und vielleicht hören ja auch einige Juristen zu. Ich habe tatsächlich auch sehr frühzeitig genau diese Frage der Verantwortung eben auch Dr. Robert Redfield gestellt. Er ist ja eben ehemaliger Chef der US-amerikanischen CDC, das Centers for Disease Control and Prevention, was etwa dem RKI entspricht. Ich habe ihm schon ganz früh die Frage gestellt, weil ich ja um diese ganzen Zusammenhänge zwischen USA und China wusste, können wir denn überhaupt erwarten, dass von US-amerikanischer Seite offen diese Dinge dann auch mal diskutiert werden oder vielleicht auch zum Beispiel die ganzen Beteiligungen der University of North Carolina an der Synthese des SARS-CoV-2-Virus eben hier öffentlich werden und auch die ganze Problematik der Forschungsfinanzierung dieser hochrisikoreichen Gene-of-Function-Forschung und wie steht's dann eben mit der Mitverantwortung der USA neben China. Weil wenn das ja feststeht, dann ist ja klar, dass alle Länder der Welt, außer USA und China, dann entsprechende Entschädigungsforderungen natürlich stellen werden. Und die sind ja nicht in Millionen, die sind im Milliarden- und vielleicht Billionenbereich. Ja? Mhm. Und da geht's ja um dann die Frage eben, wer ist da juristisch verantwortlich? Und die interessante Antwort, die mir Dr. Robert Redfield gegeben hat, ich zitiere wörtlich, dass er die Verantwortung nicht auf der Ebene der Staaten sieht, also nicht USA oder China, sondern auf der Ebene der Wissenschaftler, die das eben bewusst geplant haben. Das geht aus den Forschungsanträgen hervor, die diese Forschung durchgeführt haben, die bewusst eben nach Kenntnis eben auch der Infizierung von eigenen Mitarbeitern die Öffentlichkeit getäuscht haben, dass diese Wissenschaftler in der Verantwortung stehen. Mhm. Nun wissen wir aber, dass natürlich einzelne Wissenschaftler niemals die Konsequenzen tragen können für Billionenschäden beziehungsweise noch viel wichtiger für 20 bis 28 Millionen Tote, so wird ja geschätzt als direkte oder indirekte Konsequenz dieser Pandemie. einzelne Wissenschaftler können eben unmöglich letzten Endes diese Konsequenzen ja nur auch nur annähernd irgendwie dann auch hier im juristischen Sinne letzten Endes tragen, ja. Und deshalb muss man ja die Frage stellen, auch im Kontext übrigens der internationalen Rechtsprechung auch für die Zukunft, weil sowas ist ja wieder vorhergesagt. Herr Drosten selbst und selbst der Generaldirektor von der WHO sprechen ja davon, wir werden bald wieder eine Pandemie erleben. Und natürlich wird die auch wieder aus dem Labor kommen, wie viele andere Pandemien und Epidemien zuvor, übrigens auch wie SARS-1, ja. Da können wir auch mal noch drauf zu sprechen kommen, viele andere Epidemien und Pandemien. Und das ist doch der entscheidende Punkt, ja, dass wir nicht nach einer Pandemie jetzt hier dieses Gespräch führen, sondern wir führen ja dieses Gespräch schon wieder auch im Vorfeld der nächsten Pandemie, die bereits angekündigt ist, wo bereits Pandemieverträge neu vorbereitet und sozusagen unterzeichnungsfertig sind jetzt, wo wir genau wissen, was alles schiefgelaufen ist und wo man eigentlich ansetzen müsste, bis hin eben zu allen juristischen Konsequenzen, die man eben auch bedenken muss, ja. Und da muss man tatsächlich eben auf allen Ebenen diese Dinge beleuchten, auf der Ebene der Wissenschaftler genauso wie auf der Ebene der Staaten, aber auch der Institution. Welche Verantwortung hat eigentlich die WHO auch im juristischen Sinne? Und wie kann man die auch haftbar machen? Zum Beispiel dafür, dass sie die ganze essentielle Information zu Beginn der Pandemie nicht weitergeleitet hat rechtzeitig.
Mhm. Frau Deinert wollte auch unbedingt was sagen. Was war Ihnen noch aufgefallen?
Ja, also es geht jetzt auch um die Frage Schuldzuweisung. Und ich fand die
Verantwortung.
Also ich fand die Einleitung ganz schön, weil, und da möchte ich noch mal kurz hin, weil dieses man möchte ja gar nicht selber verantwortlich sein, spielte da drin an. Und also ich finde, wichtig ist herauszukristallisieren, dass natürlich die Chinesen verantwortlich sind für ihre chinesischen Labors. Aber es gab 2015 eine große Konferenz von der deutsch-chinesischen Gesellschaft für virtuelle Virologie. Da haben die sich getroffen in Berlin und haben genau diese Themen besprochen, zum Beispiel Hochsicherheitslabor in Wuhan und auch die Forschung, die von Deutschland dort in China läuft, dort in Wuhan. Das ist jetzt vielleicht nicht an SARS Coronaviren, aber tatsächlich an HIV. Und dann eben auch mit Mutationsexperimenten an bestimmten speziellen Teilen des Envelope-Proteins, was letztendlich sich nicht, also ich sag mal, was letztendlich gleiche Funktion hat wie das Spike-Protein vom SARS. Also da gibt es parallele Arbeiten, die auch von Deutschland dort finanziert wurden. Frankreich hat das Labor, das Hochsicherheitslabor mitfinanziert. Es gab Kollaborationen mit anderen Ländern. Wenn man sich das Genom anguckt, gerade das, die Arbeit von Herrn Montagnier und da ein paar auffällige Spuren sich anguckt, das ist nicht unbedingt nur chinesisches Genmaterial, was man da findet, sondern sehr viel westliches Genmaterial. Mhm. So dass man eben auch einen gewissen, also die letzte Sequenz, wo Ähnlichkeit ist, ist von 2017. Das heißt, nach 2017 ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit, ne, dann haben sie einfach nichts Neues mehr dazu gemacht. Aber es gibt sozusagen auch ältere Proben, die bis in die, sehr weit zurückreden. Das sind ganz kleine Schnipsel, aber es ist tatsächlich zum Beispiel in der Impfforschung nicht ungewöhnlich, kleine Genschnipsel miteinander zu kombinieren, um eine möglichst große Immunantwort zu bieten. Und ich finde wichtig bei der Frage, wer trägt die Verantwortung, wenn es ein internationales Projekt war, wo in 2015 ganz viel drüber diskutiert wurde, auch im Rahmen dieser Diskussion um diese Gain-of-Function-Forschung, ein fast in der gleichen Zeit Symposium stattgefunden haben, wo es um Dual-Use Research of Concern ging, also quasi doppelverwertbare Forschung, einerseits zivile mit gewissen Zielen, die dann gefördert, aber eben auch im militärischen Sinne verwertbar sind. Also so. Und da muss man sagen, die Politik der Chinesen ist da nicht gerade freundlich. Also die haben sich durch SARS-1 angegriffen gefühlt. Zumindest ist das, was ich aus zum Teil auch chinesischen Publikationen weiß. Die zweifeln so ein bisschen daran, ob das wirklich, also da zumindest manche Forscher, und die arbeiten ganz offen auch an Biowaffenforschung. Das ist, also ich sag mal, Biowaffenforschung ist mit einer internationalen Konvention ja verbannt, aber das ist die aktive und aggressive Biowaffenforschung. Defensive Biowaffenforschung darf nach wie vor betrieben werden. Und da wurde sowas diskutiert. Da war Herr Gröhe anwesend, da war Herr Mertens anwesend. Da gibt es dieses berühmte Foto, wo diese Fledermausvirenforscherin Sheng Li Shi neben Herrn Drosten steht. So, aber da hat sich Deutschland eben viel damit beschäftigt. Aber Deutschland betreibt ein Sicherheitsstufe 2 bis 3 Labor direkt im Epizentrum des Ausbruches. Und dort haben sie eben auch gewisse Forschungen gemacht, wo man so Mutationen am GP120 von HIV. Also ich sag mal so, es gibt noch kein hundertprozentiges Strickmuster, dass man sagt, es ist wirklich nur Herr Barek gewesen und Frau Sheng Li Shi, weil da gibt es ein paar Aspekte drin, die passen nicht so gut dazu. Und auch der Diffuse-Antrag, der da veröffentlicht wurde, es war ja ein Militär-Whistleblower, Major Murphy, der das auf einem Militärserver gefunden hat, der für vertrauliches Material ist. Das heißt, man braucht eine Sicherheitsfreigabe. Aber dieses Dokument war nicht markiert. Das heißt, es war auch nicht einer Sicherheitsgabe unterliegend. Das heißt, irgendjemand hat es da draufgepackt mit der, also auf einem Sicherheitsserver, ohne dass es eine Sicherheit ist. Also das ist da irgendwo hingekommen. Und wenn man sich genau anguckt, da ist ja nicht nur die Furinspaltstelle, die ja übrigens Stefan Pühlmann dann als erster veröffentlicht hat. Das hat eine ganze Weile gedauert. Von den Vorträgen, die Herr Wiesendanger Anfang Februar, die Vorträge im RKI, hat dann bis April, glaube ich, gebraucht, bis Herr Pühlmann diese Furinspaltstelle.
Aber ich glaube, Herr de Croly aus Frankreich war noch früher.
Da möchte ich dem auf jeden Fall...
Ich glaube, die Veröffentlichung von Herrn de Croly aus Frankreich bezüglich der Furinspaltstelle war noch etwas früher als die von Herrn Pühlmann.
Gerne lasse ich mich da korrigieren. Grundsätzlich ist es so, es war bestimmt 6 Wochen, nachdem diese Telefonkonferenz war und das intern im RKI auch schon besprochen war. Und ich glaube, Herr Lander hat es auch... Also es gab auch noch eine Publikation, eine PowerPoint-Präsentation in den RKI-Leaks, wo es sozusagen so drin stand. Aber genau diese Virologen, chinesischen Virologen, arbeiten dort auch in einem gemeinsamen Projekt, was DFG gefördert ist. Also die Frage, wer hat es finanziert? Ich sag mal, wenn man sich nur auf diese Furinspaltstelle und die Restriktionsendonukleasen, die Herr Brüttel vorhergesagt hat, die wir im Diffuse Proposal gefunden haben, also diese Schnittstellen sich anguckt, dann könnte das passen. Aber es gibt andere Aspekte, die sind auch in diesem Diffuse-Antrag mit drin, das DC Sign. Das ist sehr fachlich speziell. Mhm. Aber das ist, hatte ich vorhin schon erwähnt, es ist deswegen fachlich speziell, weil es eine ganz deutliche klinische Konsequenz hat, nämlich, und das ist ein Teil der Gain-of-Function-Forschung, wenn man da mal genau sein möchte, dann gibt es Definitionen für Gain-of-Function, das ist ja, wir benutzen das so als Begriff, aber es gibt zumindest 7 Kriterien, die man machen kann oder die man durch Forschung mit Viren erzeugen kann, die unterschiedlich sind. Also zum Beispiel auch eine schnellere Verbreitung. Also wenn man dafür sorgt, dass es sich schneller verbreitet, dass es tödlicher, nur tödlicher werden ist nur ein Teilaspekt. Teilweise ist es sogar ein tödliches Virus, kommt glücklicherweise oft nicht weit vom Fleck. Also es ist so, also ich sag mal, in der defensiven Biowaffenforschung, und das ist jetzt so der Teil, wo ich aus dem Nähkästchen plaudere, aus dem Bernhard-Nocht-Institut, da bekommt ihr dann durchaus mal eine Vorlesung über Biowaffenstrategie. Und dann ist man so ein bisschen schockiert darüber, was man sozusagen da noch so liest. Und das DC Sign war auch geplant in diesem Diffuse-Antrag. Und es ist ein Schlüssel für unsere Immunzellen, um sozusagen unsere Immunzellen zu hijacken, dass die
zu kapern,
um dann sozusagen das Virus zu den Immunzellen zu tragen. Und das ist das, was, sag mal, nicht im ersten Moment tödlich ist vielleicht, wobei der Zytokinsturm da sicherlich ein Aspekt von ist, Also dieses starke Ausschütten von Entzündungsmediatoren, wenn das Immunsystem, die Immunzellen betroffen sind, die haben diese ganzen Granula, diese ganzen Zytokine drin, um Signale zu senden. Wenn die kaputt gehen, dann machen sie natürlich einen Zytokinsturm. Das war so mit eins der ersten Hinweise, was ich klinisch hatte, wo ich gedacht habe, da ist eine Funktion drin, das ist nicht nur Grippe. Andererseits ist ein respiratorischer Erreger eben auch quasi nicht aufzuhalten, nicht vernünftig. Also da gibt's so ein paar Aspekte, aber Deutschland hat definitiv dort im Epizentrum des Ausbruchs.
Also in Wuhan?
In Wuhan, und zwar nicht nur in Wuhan, sondern eigentlich viel näher am Huanan Market als das Wuhan Institute for Virology und das Labor von Cheng Li Shi. Haben die ihr Labor, nämlich am Tongji Medical Center, was wirklich quasi drei Straßenecken um die Ecke vom Huanan Markt ist. Und wenn man dann eben, also ich sag mal so, wenn irgendwo ein Erreger aus dem Labor entkommt, weil er andere Funktionen hat und zum Beispiel Temperaturresistenz, längere Haltbarkeit zum Beispiel bei Aerosolübertragung zum Beispiel. Ja, also so ein Virion ist ja nicht eine Gensequenz. Das ist ja eine Lipidhülle, eine Fetthülle, die ein in Eiweiß verpacktes Genom transportiert und hat dann eben auf dieser Lipidhülle lauter kleine Stachel, wie dieses Spike-Eiweiß, und wo es reinkommt oder wie lange es stabil bleibt als Virion, das ist ein, das macht so ein Virus nicht von alleine. Und es gab Ende 2020 oder schon im September 2020 eine Untersuchung, das mit Atomic Force Microscopy aus Ungarn von der Semmelweis-Universität. Die haben eben das Virus kultiviert aus einem Patienten von sich und haben festgestellt, es ist viel stabiler als die anderen Viren, die behüllt sind, die wir so kennen. Und das erklärt viel von der Dynamik. Das ist aber nicht, ist viel tödlicher, sondern es verbreitet sich einfacher. Ich sag mal, weniger bemerkt, weil es mehr in der Luft hängt oder ähnliches. Das sind Sachen, die stehen, die waren so nicht auf dem Fokus von Dajak und EcoHealth Alliance. Es kann durchaus sein, dass die Chinesen sich dies und das gegriffen haben von dem Projekt, was da lief und dem Projekt, was da lief und da was Eigenes draus gemacht haben. Wir haben ja ihre Sequenzen nicht. Also was ich sagen kann, ist, dass dieses RATG13, auf das mich Herr Drosten hingewiesen hat, das hat eben die gleichen ungewöhnlichen Stellen, die Herr Montagnier gefunden hat, auch. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es, ich sag mal, nicht damals so gefunden wurde, sondern verändert wurde und dann nachträglich eingetragen wurde in die Genbank, ist schon da. Also diese Viren, die die nächsten Verwandten sein sollen, die sind 2018 vielleicht in die Genbank eingetragen worden, aber nicht früher, obwohl es angeblich von 2013 sind. Und wenn, dann wurde nur ein kleines Stückchen veröffentlicht und nicht das gesamte Genom. Sodass man eben diese Kontrollen, also dieses Überdecken, also ich sag mal so, für mich ist das Schwierige mit dem, wer ist schuldig, sozusagen, es gibt keinen, also ich bin da dabei, dass diese Player sozusagen da in den USA einen großen Anteil haben. Herr Barrick hat das Cheng Li Shi beigebracht. Aber es gibt noch mehr Menschen auf dieser Welt, die das können. Und die können im Zweifelsfalle auch ihre Spuren vertuschen, sage ich jetzt mal so. Oder es ist ein ganz anderes Projekt gewesen. Ich selber finde es halt schwierig, die Vorstellung eines Fledermaus-Virus als Impfstoff, das war die Idee von diesem Diffuse-Protein, ein Fledermaus-Virus, SARS-ähnliches Virus zu basteln als Impfstoff, was man dann den Fledermäusen gibt. Aber so wie ich das sehe, ist es so, dass die chinesischen Fledermäuse da gar nicht anfällig sind für, sondern eher die ägyptischen Fruchtfledermäuse, die im CDC gehalten werden, im Montana, was dann letztendlich, also Montana Rocky Mountains Laboratory, eins von Faucis Laboren, wo einer unserer Virologen Leiter ist, Herr Feldmann aus Marburg. Da sind alle diese Fruchtfledermaus-Forschungen gemacht worden. Unter anderem auch bei uns auf Riems, unsere Sicherheitsstufe 4 Labor. Und Frau Merkel war im September zu Besuch, genau in diesem Tongji Medical Center. Also wirklich eine Woche, bevor diese Änderungen im Wuhan, also ich sag mal so, ich finde es sinnvoller zu sagen, jede Nation guckt mal da, wo im eigenen Land eventuell diejenigen sind, die Conflict of Interest haben, die selber Förderungen bekommen. Herr Drosten bekommt selber Förderung für Predict heißt das? Nee, ich kriege diese Programme.
Rapid.
Fürs Rapid Virologie-Netzwerk, da geht es auch um One Health Agenda. Er arbeitet mit vielen Tiermedizinern zusammen und die machen da eben auch Manipulationsarbeit und er darf selber einschätzen, ob das jetzt Dual Use of, of Concern ist.
Ja, das ist Gain of Function Forschung und zwar mit pandemiefähigen Erregern, also ganz konkret MERS-artige Coronaviren, mitten in Berlin, noch nicht mal in Biolaboren der höchsten Sicherheitsklasse, also keine BSL-4, sondern lediglich BSL-3. Das ist übrigens von der Bundesregierung ja offiziell bestätigt worden, dass diese Gain-of-Function-Forschung eben an pandemiefähigen Erregern, an MERS-artigen Viren, die übrigens eine Letalität haben, die nochmal Faktor 10 größer ist als bei SARS, dass diese Art von hochrisikoreicher Forschung mitten in Berlin stattfindet. Und wie Sie richtig gesagt haben, es sind also verschiedene Player. Es ist die Bundesregierung, die eben über das Bundesministerium für Bildung und Forschung eben diese hochrisikoreiche Forschung in Deutschland fördert. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat über einen Sonderforschungsbereich eben diese Kooperation zwischen deutschen Wissenschaftlern und chinesischen Wissenschaftlern gefördert. Es gibt diese deutsch-chinesische Forschungseinrichtung in Wuhan. Frau Merkel hatte die eben Anfang September 2019 auch besucht. Natürlich hat es einen Informationsaustausch mit Sicherheit auch zwischen Wissenschaftlern verschiedener Einrichtungen in Wuhan gegeben. Es gibt ja nicht nur ein virologisches Institut, es gibt viele. Ja, insofern würde ich sagen, wir müssen gemeinsam einen Aufruf starten, ja, dass gerade jetzt auch in unserem Land, in Deutschland, die Wissenschaftsorganisationen, insbesondere auch die Förderinstitutionen, jetzt eigentlich das als Motivation empfinden müssen, verstärkt zu hinterfragen, was ist aus moralischen, was ist aus ethischen Gesichtspunkten hier überhaupt noch vertretbar, nach dem, was wir jetzt erfahren mussten. Tatsache ist, dass man diese Diskussion ja auf recht abstrakter Ebene geführt hat, nach eben dem Bekanntwerden dieser hochrisikoreichen Gain-of-Function-Experimente mit Vogelgrippe-Erregern. Tatsächlich hatte der Deutsche Ethikrat vom Deutschen Bundestag einen Auftrag, eine entsprechende Stellungnahme abzugeben zu dieser hochrisikoreichen Gain-of-Function-Forschung. Das ist dann auch passiert. 2014 hat der Ethikrat in Deutschland ein ganz umfangreiches Dokument im Deutschen Bundestag vorgelegt. Der Titel sagt schon sehr viel aus. Der Titel war nämlich Biosicherheit, Freiheit und Verantwortung der Wissenschaft. Und das ist interessant. Also, man hat durchaus Biosicherheit natürlich als wesentliche Thematik identifiziert, hat aber die Freiheit der Forschung in Vordergrund gestellt und auch die Verantwortung der Wissenschaft und der Wissenschaftler, die das durchführen, und wollte natürlich die Politik raushalten, also möglichst keine Regulierung. Das ist im Wesentlichen das, was aus all den Anhörungen hervorgegangen ist. Natürlich war auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft involviert. Übrigens war auch die VW-Stiftung da involviert in solche Symposien. Die Nationale Akademie Leopoldina hat entsprechende Veranstaltungen organisiert. Da kamen auch internationale Experten, zum Beispiel Professor Simon Wayne Hobson vom Pasteur-Institut hat da entsprechend auch Stellungnahmen abgegeben. Und das Interessante war eben, dass der Ethikrat zum Schluss gekommen ist, ja, es ist ein wichtiges Thema, aber Freiheit der Wissenschaft ist ein hohes Gut und die Verantwortung sollen die Wissenschaftler tragen. Es gab im politischen Raum damals nur eine Partei, die das übrigens anders gesehen hat. Das war die Fraktion Bündnis 90, die Grünen im Bundestag, die damals in der Opposition waren. Und tatsächlich hat die Fraktion Bündnis 90, die Grünen, 2015 Antrag in den Deutschen Bundestag eingebracht, dass es eben nicht ausreichend wäre, das nur den Wissenschaftlern zu überlassen, sondern die Freiheit der Wissenschaft muss ja spätestens dann dann ein Ende finden, wo wirklich die Gesundheit oder vielleicht sogar das Leben anderer Menschen bedroht ist. Und das muss Konsens sein. Und das heißt, dafür brauchen wir staatliche Regulierungen, ja, und staatliche Beschränkungen und auch durchaus Verbote, ja. Wenn es wirklich Forschung ist, von der man absehen kann, ja, da sind potenziell Millionen Menschenleben bedroht, ja, und Milliarden von Menschen, wie wir jetzt bei dieser Pandemie gesehen haben, sind auch wirtschaftlich in ihrer Existenz nachher vielleicht bedroht, dann können wir solche Forschung nicht erlauben. Der Punkt ist aber, dass dieser Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen damals abgewiesen wurde von der Mehrheit des Deutschen Bundestages. Und das Ganze ist nicht mehr letzten Endes auf die Tagesordnung gekommen. Erst nach jetzt der Covid-19-Pandemie letzten Endes haben Parteien dieses Thema wieder aufgegriffen, haben das eingebracht in den Deutschen Bundestag. Nur das ist wieder niedergeschmettert worden mit der Argumentation, ja, man wüsste ja, dass das im Wesentlichen zoonotischen Ursprungs ist. Es wäre angeblich kein Bedarf da, überhaupt das im Deutschen Bundestag nochmal ernsthaft zu diskutieren. Das ist eine Katastrophe, weil das negiert die Wahrscheinlichkeitsverhältnisse überhaupt für Laborursprung und zoonotischen Ursprungs. Offensichtlich sind da die Parlamentarier überhaupt nicht informiert, beziehungsweise folgen nur einer Person, die für sich vorgibt, die Wissenschaft zu repräsentieren auf dem Gebiet der Pandemien und pandemiefähigen Erregern. Und das ist die gleiche Katastrophe wie in den USA, wo auch Fauci erklärt hat, er ist die Wissenschaft. Und wann immer man das Wort gegenüber Herrn Fauci erhebt und Einspruch erhebt, würde man nicht mehr der Wissenschaft folgen. Das ist vollkommen absurd. Ja, wir müssen letzten Endes in der Wissenschaft freie Debatten haben. Wir müssen kontrovers diskutieren können. Wir müssen verschiedene Gesichtspunkte einbringen können. Und das zumindest müssen Politiker verstehen, ja, dass man nicht blind einer Person folgen kann. Dann macht man Fehler. Und zwar Fehler, die nicht von geringer Konsequenz sind. In Deutschland ist eine sechsstellige Zahl von Menschen ums Leben gekommen. Wir reden hier wirklich von Menschenleben, ja. Auch in der Implikation. Es ist eben falsch, dass auch jüngst wieder ein hoher Vertreter der deutschen Politik gesagt hat, dass es ja vollkommen egal ist, ob jetzt der SARS-CoV-2-Erreger aus dem Labor kommt oder natürlichen Ursprungs ist. Die Konsequenzen in Bezug auf die medizinischen und politischen Maßnahmen wären die gleich gewesen. Nein, ich sage hiermit eindeutig nein, weder in der einen noch in der anderen Richtung. Mir liegen ganz frühe Stellungnahmen von Beginn der Pandemie wirklich namhafter Molekularbiologen sowohl aus Deutschland wie USA vor, dass man aufgrund des Laborursprungs und der genauen Merkmale dieses SARS-CoV-2-Virus, die eben nicht natürlichen Ursprungs sind, ganz andere medizinische Maßnahmen hätte ergreifen müssen. Und das heißt, die Politik ist dafür verantwortlich, diese Debatte nicht zuzulassen, im Gegenteil Zensurmaßnahmen zu verhängen in Deutschland genauso wie in USA. Das ist ja bekannt geworden durch die Twitter-Files. Das ist bekannt geworden natürlich auch durch Mark Zuckerberg, der ja das offiziell auch zugegeben hat, dass es eben Anordnungen gab, eben auch für Facebook und so weiter. Genau dieses Thema zu zensieren, genau diesen Laborursprung zu unterdrücken. Und damals meine Studie, ne, am 18. Februar 2021, das war genau zu der Zeit, das war sozusagen zu der Zeit, wo eben im Wesentlichen die maßgeblichen Länder hier eine Zensur verhängt haben. Sie haben eben diese kritische Diskussion unterdrücken wollen und die sind nicht bereit, auch zum heutigen Tage nicht, wo jetzt die Wahrscheinlichkeiten so klar sind für Laborursprung gegenüber Zoonose, sind sie nicht bereit, auch nur eine kritische Diskussion zu führen. Ich rede noch gar nicht von Untersuchungsausschuss. Ich rede davon, dass es in der politischen Verantwortlichkeit wäre, der maßgeblichen Person hier endlich mal für eine offene Debatte zu sorgen und sich letzten Endes kritischen Diskussionen zu stellen, wer wann was wusste und welche Verantwortlichkeiten existieren. Bevor wir zu juristischen Konsequenzen kommen, müssen wir überhaupt erstmal eben diese Fragen klären. Das ist das, was die Bevölkerung in Deutschland wirklich einfordern kann und einfordern muss von den politischen Vertretern. Die Politiker sind für das Volk da und nicht umgekehrt. Mhm. Die Politiker haben letzten Endes die Pflicht, hier offen zu legen, was sie wann wussten und welche Konsequenzen sie eigentlich daraus ziehen wollen für die nächste Pandemie, die von Seiten der Politik und einzelnen Wissenschaftlern und der WHO schon mit angekündigt ist.
Ich würde gerne zum Schluss noch Widersprüche ansprechen, die mir jedenfalls kommen bei der Debatte. Ja, erstmal möchte ich noch vielleicht nochmal hier einhaken. Herr Fauci meinte ja sogar nicht, dass es ein Widerspruch ist, sondern ein Angriff auf die Wissenschaft wäre auch immer ein Angriff auf ihn selber. Er hat sich ja selber als sozusagen die körperliche Ausgeburt der Wissenschaft betrachtet. So eine Aussage haben wir hier in Deutschland auch gehört, dass Leute die Wissenschaft kapern wollen. In der Recherche zu den RKI-Protokollen fiel mir ein Satz auf, den ich irgendwie jetzt mehr einordnen kann nach dem Gespräch als vorher, nämlich dass im Oktober 2019 Herr Bright, der auch vom DARPA ist, meinte, wenn man erreichen will, dass die normale konventionelle Impfstoffherstellung umwechselt auf eine synthetische Herstellung, damit ein massiver Markt entsteht, bräuchte man einen spontanen Ausbruch eines Coronavirus irgendwo in China. Nur das, also ich habe das nicht wörtlich, aber das ist fast wörtlich. Und das habe ich dann sozusagen im Zuge der Auswertung der RKI-Protokolle nachrecherchiert und gesehen, ja, da hatte er wohl mit Recht, sage ich jetzt mal. Das wollte ich nochmal zu benennen, weil es gehört für mich irgendwie dazu. Jetzt wird es Leute geben, finde ich, die berechtigterweise sagen, ich saß ja auch gerade mit Herrn Ioannidis zusammen, sie sprechen von wie viel Toten und wie viel Schäden angerichtet sind. Ich würde jetzt mal sagen, ein Großteil der Schäden waren die Maßnahmen, die verhängt wurden. Wir haben jetzt zum Beispiel Schweden, Maßnahmen nicht ganz frei, aber ohne Verpflichtungen. Und da haben wir eine Untersterblichkeit von 4%, sagt man jetzt in den Pandemiejahren. Das heißt, wir haben kein besonderes Sterbegeschehen erlebt. Das heißt also, man könnte ja sagen, es müssten, würde ich auch sagen als Laie, es müsste, wenn ein neuer Erreger kommt, der sich on top auf normales Sterbe- oder Erkältungsgeschehen oder Erkrankungsgeschehen setzt, müssten wir einen Anstieg haben. Wir bräuchten einen Anstieg an Atemwegserkrankungen, wir bräuchten einen Anstieg an schweren Atemwegserkrankungen, Hospitalisierungen, an Influenza-like Illnesses, so heißt es in den RKI-Protokollen. Hatten wir jetzt Glück im Sinne von, es war anscheinend sehr ansteckend und hat sich schnell verbreitet, war aber nicht sehr tödlich, weil die Tödlichkeiten, die wir klinisch jetzt sehen an Sterblichkeiten, zeigen es nicht, dass wir irgendwie einen Horror erlebt hätten. Würden andere anders sehen, verstehe ich schon, aber man sieht vor allen Dingen, dass die Lebenserwartung am meisten da runtergeht, wo die Maßnahmen hoch waren. Das sehen wir an Schweden perfekt. Weshalb zum Beispiel das RKI hat im Oktober 2020 mit Schweden gesprochen, will dazu immer noch kein Protokoll rausgeben oder keine Daten. Ich bin im Rechtsstreit mit denen. Aber mal die Frage an Sie. Hatten wir jetzt Glück, weil es nicht sehr letal war? Es könnte viel letaler sein. Oder geht, manche Leute sagen auch, es geht gar nicht. Man kann Gain-of-Function-Forschung nicht so betreiben, dass sie für viele Leute sehr tödlich ist, weil das Virus will sich ja verbreiten und nicht sein Wirt per se töten. Was würden Sie dazu sagen?
Also grundsätzlich eher, also ich sag mal, wenn Gain of Function nur auf die Tödlichkeit gemünzt wird und man das so versteht, dann passt das Argument. Aber es sind eben noch 6 weitere Aspekte und auch das chronisch Krankmachen ist im medizinischen Sinne eine Gefahr, die man nicht zu klein sehen darf. Und man muss sagen, es sind dann natürlich immer auch die Menschen, die anfällig sind dafür. Ich finde das Argument schwierig mit, es sind ja nur die Vorerkrankten, weil auch das sind Menschen und auch denen muss man helfen, wenn sie konfrontiert sind damit. Aber die Maßnahmen völlig überbordend, das war quasi, man hatte immer den Eindruck, okay, das, was man machen kann, wenn man wirklich den Eindruck hat, es kommt jetzt erst hierher. Das hat ganz lange gedauert, bis es denn umgesetzt wurde. Und dann wurde es aber in einer Phase umgesetzt, wo es schon längst vorbei war, wo es schon in der Bevölkerung war, wo es Verteilungen gab und eben, ich sag mal, die Schwächsten dann eventuell sich das eingefangen haben über nicht Reisende, die hierher gekommen sind aus Wuhan, sondern eben in der Community. Und dann steht man als Arzt da und als Gesundheitssystem, dass man eben gucken muss, wie man es macht. Und was ganz klar war am Anfang ist, es ging da um die Gesundheitsämter ob die in der Lage sind, diese Nachverfolgung zu machen, weil sie wissen wollten, wo die Ausbrüche sind. Und ich habe damals mit dem Gesundheitsamt, das war im März 2000 oder im Februar 2020, habe ich telefoniert. Die waren noch bei Handakten, die hatten vorher 7 Mitarbeiter, waren auf 90 angeschwollen, alle aus Schwangerschaft und sowas. Die waren dem nicht her in den Gesundheitsämtern. Aber das blockiert ja die Krankenhäuser und die Menschenversorgung nicht. Also der Fokus auf dieses öffentliche Gesundheitswesen und dieses Nachverfolgen können, auch so lange noch und in Quarantäne schicken. Ich habe ja im Anfang März eben tatsächlich in dieser Phase, wo dieses Kippen war und das Hochskalieren, da habe ich ja in der kassenärztlichen Vereinigung gesessen und die Menschen waren schon zurückgezogen. Die hatten die Informationen für sich schon bekommen. Die Medien hatten das dann so weit transportiert und jeder hat für sich so selbst irgendwie einen Weg gefunden. Ich hatte den Eindruck, die Menschen waren zwei Wochen früher, erstmal zu sagen, okay, wir warten mal ab, was da so kommt, als die Politik das festgelegt hat. Als die Politik dann festgelegt hat, was für Maßnahmen kommen, inklusive Kinderspielplätze sperren, da war für mich schon, ich hatte schon ein Medikament im Auge, was patentiert war zur Behandlung von SARS. Ich hatte schon andere Hemkinetiken von klassischen infektiösen Medikamenten gefunden, so dass ich das Gefühl hatte, okay, mein Immunsystem ist jetzt nicht das Beste. Ich habe mir was aufgesagt, körperliche Erkrankung, wo ich aufpassen muss, wenn ich jetzt als Ärztin aber dann mit dem ärztlichen Notdienst zu Covid-Patienten gehen will, dann muss ich irgendwie wissen, wie ich mich und meine Familie schütze, weil sonst nützt das ja auch nichts. Und da war ich schon entspannter und dann fing die Panik erst an. Und dann ist die Panik ausgenutzt worden. Ich sag nur Panikpapier, Innenministerium, da sind Gremien gelaufen, da war kein einziger Arzt, Psychologe oder irgendwas drin, sondern da ist es rein nach diesem chinesischen Muster gegangen. Und ich habe das Gefühl, es ist so ein gewisses Mergen, also Verbinden von chinesischer kommunistischer Bevölkerungskontrolle, was so hier reinschwappt, eben durch so gewisse Protagonisten in solchen Gremien, die lange in China gelebt haben und dann zum Teil auch irgendwie an der University of North Carolina Vorträge halten, wo man denkt, das sind ja merkwürdige Verbindungen hier. Und ist es sozusagen, also dieses Umschwenken auf ein anderes Impfstoffplattform, da bin ich total und sofort da, dass ich sage, das war nur so möglich, wenn man sich das anguckt, wie das mit Angst auch durchgetrieben wurde. Und das ist tatsächlich die Strategie, die ich 2003 gelernt habe bei diesem Vortrag. Mhm. Wenn es von wegen Gain of Function, sehr, sehr tödliches Virus, kann man gar nicht. Ja, wenn es zu tödlich ist, dann hat's erstens fällt es doll auf, zweitens verbreitet es sich nicht weiter, weil Menschen, die sehr krank sind, in der Regel sich zurückziehen und es nicht weitertragen. Ein Virus, was vielleicht nicht jeden schwer krank macht, aber hoch übertragbar ist, dringt weit in die Bevölkerung ein. Das heißt, es trifft quasi dann immer die Empfindlichen und macht auch natürlich deren Angehörigen drumherum Angst. Alle kümmern sich. Also das ist erstmal eine Beschäftigung der Bevölkerung. Wenn man in dem Moment aber quasi alles hätte auf den Tisch legen können und auch sagen können, okay, da sind Forschungen gelaufen, lass uns mal angucken, was habt ihr denn? Wie können wir das klinisch? Das wäre sozusagen der Weg gewesen, wie man verantwortungsvoll mit Gain-of-Function-Forschung umgeht und sagt, okay, wir haben da gewisse Forschung gemacht, das tut uns leid, jetzt gucken wir, wie wir klinisch rankommen. Aber dann das wegzubügeln und ich sag mal, diese Furinspaltstelle, wenn man sich das anguckt, die hat einen Effekt, das wird aufgespalten, aber auch, also das haben die an der Scripps University erforscht, wenn so eine Furinspaltstelle sich aufspaltet, dann wird daraus so ein sogenanntes Senderpeptid, das hat Christian Andersen auch seinen Virologen erklärt, was dann ein Eintrittsmechanismus in die Gefäßoberflächen und ins Nervensystem bekommt, über das sogenannte Neuropilin 1. Das ist an den Gefäßinnenhäuten und im Nervensystem. Und Furin macht dann einfach sofort ein ganz anderes Symptomspektrum. Und also es gibt andere Viren, die tragen Furin. Es gibt andere Viren, die tragen diese DC-Sign. Aber sozusagen diese Kombination aus dem allen, das ist eigentlich klinisch total wichtig zu wissen. Und es hat auch jetzt noch Konsequenzen, dass wir nicht vernünftig drüber geredet haben. Weil auch jetzt das immer noch klinisch zum Teil ein großes Rätsel aufwirft. Aber Gefäß Problematiken sind langsame Erkrankungen, die über Dauerprobleme machen. Myokarditis oder sowas. Das habe ich auch schon im Herbst 2020 wahrgenommen von meinen Kollegen in der Notaufnahme, dass die eben mehr auch junge Menschen, die mal ein bisschen Herzdruck hatten. Also das ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Oberfläche, ich meine, Barrick hat daran geforscht. Barrick hat in den 90er Jahren ein Kaninchenmodell für Herzmuskelerweiterte, also dilatative Kardiomyopathie heißt das, also ein ausgelatschtes Herz wegen Herzinsuffizienz nach einer Myokarditis mit Coronaviren. Das war in den 90er Jahren sein Forschungsbereich. Und der hat eben auch an Zink-Ionophoren gearbeitet. Also das ist das, was ich aus der Tropenmedizin mitgenommen habe. Also ich habe an Hemmstoffen gearbeitet. Da sagte mein Doktorvater nach der Biowaffenvorlesung, kein Problem, nimmst du Zink, hast du kein Problem. Wir haben eine angeborene Abwehr, auch völlig unabhängig von den ganzen Zellen und Antikörpern, die in der Lage ist, zum Beispiel auch RNA-Viren als RNAsen sozusagen abzubauen, wenn eine Zelle infiziert ist, in der Zelle drin. Also da gibt's viele Ansätze und Zink aktiviert die. Da gibt's viele Veröffentlichungen, peer-reviewed, für alle möglichen Erreger. Sowas ist nicht kommuniziert worden. Dafür ist man verbrannt worden, wenn man über einfachste nutritive Maßnahmen geredet hat. Die Gefäßerkrankungen konnten, also Gefäßentzündung, da gab's Ende 2020 eine Veröffentlichung, dass die behandelt werden können, zum Beispiel mit N-Acetylcystein, also dass es dann sich reduziert. Aber ich glaube, dadurch, dass wir nicht drüber gesprochen haben, was es sozusagen für Konsequenzen hat, also ich meine, obwohl die Furinspaltstelle dann ja diskutiert wurde, es ist nicht so wichtig genommen, wie es in der klinischen Versorgung hätte wichtig sein müssen.
Also das ist ja auch ein Grund gewesen, wenn man eine bedingte Zulassung für den Impfstoff braucht, musste man ja darlegen, dass man es nicht behandeln kann. Ist das genau. Doch, gehört doch zusammen, oder nicht?
Genau, und das war tatsächlich Konsens. Also das war der Inhalt dieses Briefs an das Bundeswehr-Krankenhaus, den ich 2020 im Mai eben zur gleichen Zeit wie Sie rausgeschrieben habe, dass ich eben sehe, dass es massive Zensur, auch was Therapeutika angeht, gibt, wahrscheinlich unter dem Ansatz, dass man keinen Impfstoff mehr zulassen kann, wenn es Therapeutika gibt. Mhm. Und daraufhin gab es keinerlei Antwort. Also ich bin gebeten worden, mich da an die zu wenden, und dann kam aber nichts mehr. Tatsächlich ist das Spannende, dass ich erst danach erfahren habe, dass Generalarzt Holtham halt vorher da gearbeitet hat und vielleicht eben, also ich sag mal, der mit seiner Positionierung in dieser Abteilung 6 im Bundesgesundheitsministerium Anfang März, der ist ja sozusagen quasi zum gleichen Zeitpunkt wie die Telefonkonferenz, ist dann berufen worden. Mhm. Aber das ist so der Zeitpunkt, wo eben auch diese Hochskalierung kam.
Mitte März. Also
aber dazu möchte ich vielleicht nochmal ganz kurz was sagen. Mhm. Also wir wissen, dass bereits im Herbst 2019 diese sogenannten Five Eyes, das sind die Geheimdienste von USA, Kanada, Großbritannien, Australien, Neuseeland, eben von einem Labor Ursprung schon wussten. Das hat übrigens als allererste auch eine australische Investigativjournalistin öffentlich auch dargelegt. Dafür ist sie natürlich auch sehr stark kritisiert worden. Das heißt also, die geheimdienstlichen Informationen lagen sehr früh vor. Man wusste speziell in USA, dass an diesem Wuhan-Institut für Virologie die chinesische Volksbefreiungsarmee bereits schon seit 2017 involviert war. Da gab es also gemeinsame Forschungsprojekte, es gab sogar Publikationen, wo Militäreinrichtungen in China mit auf den Publikationen standen. Also das ist gar nicht so geheim gewesen. So, und jetzt braucht man ja nur eins und eins zusammen zu addieren. Man wusste, da ist ein Virus aus dem Labor. Dieses Labor hatte Kontakte zu chinesischen Militäreinrichtungen. Und das hat ja in den USA übrigens zuerst dafür gesorgt, dass nicht mehr die Einrichtungen, die eigentlich zuständig wären für das Gesundheitswesen, also die US-amerikanische CDC und andere Einrichtungen, da das Sagen hatten, sondern das ist ja auch ganz, ganz frühzeitig übertragen worden in der Verantwortung und Maßnahmen, Umsetzung auf eben militärische Einrichtungen. Ja, und das heißt also, dass nicht mehr die die Chefs von Gesundheitseinrichtungen das Sagen hatten, sondern militärische Einrichtungen. Genauso eben in Deutschland wissen wir ja, dass eben auch dann maßgebliche Dinge eben verlagert worden sind in der Verantwortung wie in der Umsetzung eben von eigentlich Einrichtungen des Gesundheitswesens auf militärische bzw. Einrichtungen der Bundeswehr, und die Bundeswehr da vor allen Dingen auch mit involviert war, Harold Herm und viele andere. Ja, das ist ja nicht nur in USA und Deutschland passiert, das ist in ganz vielen anderen Ländern passiert. Und meine Interpretation dessen ist eben, dass man genau wusste, es ist potenziell eben eine Gefahr da. Sie haben vollkommen recht, man hat dann gesehen, dass dieses SARS-CoV-2-Virus ja längst nicht so tödlich ist, wie man vielleicht befürchtet hat. Man wusste aber, SARS war ja durchaus gefährlich. Ja, also die Letalitätsrate von SARS-1, die war ja nicht jetzt so gering. Die war wesentlich höher als beim normalen Grippeerreger. Und man wusste natürlich zu Beginn noch nicht, ja, also welche Konsequenzen das haben könnte. Erst nachdem man eben die Zahlen dann wirklich sukzessive generiert hat, hat man natürlich gesehen, das ist ja gar nicht so gefährlich. Aber jetzt für die Zukunft betrachtet, und das möchte ich ja auch nochmal zum Schluss darlegen, wir müssen in die Zukunft schauen. Wir wissen, dass diese Gain-of-Function-Forschung eben nicht nur mit SARS oder auch mit MERS-Viren in Berlin vor sich geht, sondern wir wissen eben, dass so höchst gefährliche Erreger wie Ebola und Nipah-Viren modifiziert werden. Ein US-amerikanischer Molekularbiologe, mit dem ich in engem Kontakt stehe, hat nachgewiesen, dass genau in diesem Wuhan-Institut, also zum Beispiel auch Nipah-Viren, durch Gain-of-Function-Forschung verändert werden und an den Menschen angepasst werden können. Und Nipah-Viren sind im Moment tatsächlich die im Biowaffen-Forschungssektor interessantesten Erreger, weil tatsächlich, und das ist der wesentliche Punkt, die Inkubationszeit zum Beispiel von Nipah-Viren viel länger ist als zum Beispiel bei Ebola. Das heißt, das muss man natürlich mit betrachten. Ja, wenn Sie also hochgefährliche Erreger mit langer Inkubationszeit nehmen und die dann gegebenenfalls an Menschen anpassen, ja, dann sind das die idealen Biowaffen. Und wenn Sie eben vorher einen Impfstoff entwickeln und erfolgreich entwickeln können, um zum Beispiel die eigene Bevölkerung zu schützen oder auch das eigene Militär zu schützen. Das sind natürlich genau die Biowaffen, die das Militär wünscht. Ja. Und ich möchte nochmal sagen, das, was in den letzten 20, vielleicht noch mehr Jahren passiert ist, dass man Biowaffenforschung, die eigentlich durch die Biowaffenkonvention von Anfang der 70er Jahre verboten war, letzten Endes unter ziviler Forschung hat laufen lassen, und dass man das auch noch gefördert hat, nicht nur durch die National Institutes of Health in USA, sondern eben auch durch deutsche Forschungsgemeinschaft, durch Bundesministerium. Das ist wirklich ein Skandal. Das muss eben öffentlich debattiert werden, wie wir da zukünftig dazu stehen wollen, welche Maßnahmen wir ergreifen wollen, auch im politischen Raum. Das können wir nicht so weiter laufen lassen. Und ich bin zuversichtlich, nachdem jetzt in USA erste Gesetzesinitiativen auch auf Bundesebene übrigens jetzt laufen. Es gibt einige Bundesstaaten, wie zum Beispiel Wisconsin, die schon tätig geworden sind, oder auch Florida. Aber auch auf bundesstaatlicher Ebene gibt es eben jetzt Gesetzesinitiativen einer entsprechenden politischen initiierten Regulierung und auch Beaufsichtigung dieser Gain-of-Function-Forschung mit pandemiefähigen Erregern. Nur das brauchen wir natürlich im internationalen Kontext. Wir brauchen eine Aufsichtsbehörde, ähnlich wie die Atomaufsichtsbehörde, die das entsprechend überwacht, überhaupt erstmal schaut, wie viel kritische biotechnologische Labore mit solcher Forschung existieren überhaupt, was läuft da an Forschung. Wir brauchen Transparenz und wir brauchen natürlich eine Aufsichtigung auch der zukünftigen Forschung. Wir können das nicht laufen lassen. Das ist wirklich die größte Gefahr für die Menschheit. Viel, viel größer noch als die ohnehin schon große Gefahr durch Atomwaffen und auch durch chemische Waffen. Mhm.
Frau Deinert, ich würde Sie auch noch mal fragen, ob es noch was gibt, was Ihnen noch wichtig ist zum Schluss unseres Gesprächs.
Ja, und zwar, ich wollte nochmal darauf eingehen, dass Sie gesagt haben, wir hatten tatsächlich ja nicht so eine große Übersterblichkeit in Deutschland. Und das war auch wirklich so. Im Vergleich zum Rest der Welt hatten wir gerade in dieser Phase März, April, im April hatten ganz viele einen totalen Peak. Aber ich glaube, die haben auch viele Sachen anders gemacht als wir. Wir waren damals nicht so ganz, also in der Phase hingen wir hinterher. Lockdown wurde zwar verordnet, aber in Hamburg hatten wir zum Beispiel vorher schon die Frühjahrsferien. Das heißt, die wurden bloß verlängert. Also das war schon zwei Wochen vorher nichts. Und man sah dann eben auch, wie die Testungen runtergehen. Aber ich sag mal, die Tests und diese, also die Maßnahmen, die wir ergriffen haben und dieses ganze, je mehr man testet, desto mehr Ergebnisse hat man. Das ist erst am Ende 2020, wo sie wirklich jeden Reisenden einen PCR-Test unterzogen haben, jedem asymptomatischen. Also ein Virus muss nicht besonders tödlich sein im ersten Moment, wenn es das Immunsystem oder das Nervensystem angreift. Das ist nicht gut. Das ist einfach auf Dauer für den Menschen, den es betrifft, doof, auch wenn er noch lebt. Und manchmal schlimmer als tot sein. Mhm. Also das ist wirklich, die Patienten, die ich in meiner Sprechstunde zum Teil gesehen habe, das kriegen die meisten ja nicht mit, wenn sie so ein Healthy Survivor Bias haben und sagen, ich habe nur einen Schnupfen gehabt. Aber manche nehmen das eben nicht so einfach mit. Und wir haben auch die ersten Autopsien gemacht in Deutschland, in Hamburg. Herr Püschel hat rausgefunden, dass es eine Gerinnungsproblematik ist, dass es ein Gefäßproblem ist. Danach kamen erst die Italiener, obwohl die den Ausbruch viel früher hatten als wir. Wir in Hamburg haben jeden einzelnen Corona-Toten von Anfang an
gegen die Empfehlung des RKI.
Gegen die Empfehlung, da war Herr Püschel, wie ich ihn kenne.
Ja.
Ich bin von ihm ausgebildet, von Hockerts, von Burkhardt. Also ne, ich habe da von denen allen gelernt. Und Püschel hat sich durchgesetzt mit der Crew da vom UKE. Frau Fitzek hat da ganz viel Arbeit gemacht. Wir haben ganz, ganz viel verstanden dadurch, dass sie es gemacht haben. Dieses, auch was Arne Burkhardt immer gesagt hat, ich habe von dem schon an der Uni gelernt, von den Toten für die Lebenden lernen. Und da haben die sich drüber hinweggesetzt gegen diese Anordnung vom RKI. Und das war ja nicht nur RKI, sondern das ist quasi durchgesickert von der WHO. Es ist ja auch überall anders gewesen. Und wir haben ganz viel gelernt. Herr Kluge und Herr Püschel haben sich hingestellt und gesagt, wir haben ein Gefäßproblem, wir haben ein Gerinnungsproblem. Und das ist so in der Welt nicht kommuniziert. Und die haben die Kranken in Pflegeheime geschickt. Ja, natürlich, dann geht das einmal durchs Pflegeheim. Aber man kann es leider nicht aufhalten. Das haben wir auch quasi festgestellt. Man kann es auch nicht mit der Impfung aufhalten, weil auch die Geimpften tragen es weiter. Und so. Das heißt, wir haben einfach jetzt dieses Virus. Manche sind geimpft, manche sind nicht geimpft. Aber sie haben alle sozusagen dann im Zweifelsfalle vielleicht Probleme durch den Kontakt mit dem Virus. Eine Durchbruchsinfektion bei einer Impfung soll ja eigentlich auch nicht passieren. Eine Impfung ist dafür da, dass man es nicht kriegt. So, und eine Durchbruchsinfektion kann es im Zweifelsfalle noch viel schlimmer machen. Das heißt, wir sind sozusagen immer noch mit der Oberfläche, die eine Gain-of-Function-Produkt ist. Das ist genommen worden, um eine Antikörperantwort, eine Immunisierung zu machen. Und wir sind trotzdem nicht beschützt, um nochmal das zu bekommen. Das Problem ist, dass wir aber unser Immunsystem geprägt haben mit dieser ursprünglichen Variante, die in Wuhan, also die schlimmeren Eigenschaften haben. Also die meisten haben sich damit geprägt. Und es kann sein, dass es ein immunologisches Problem gibt auf Dauer. Das hat Herr Radbruch Ihnen auch erzählt. Auch die Toleranz, die Antikörper, die nur tolerant machen. Also man
aufgrund der Impfung so jetzt, meinen Sie? Aufgrund der wiederholten Impfung oder aufgrund der wiederholten Infektion?
Also ich sag mal so, wir haben es in beiden Situationen festgestellt, dass nach der Impfung das passiert. Je häufiger man, hat Herr Radbruch Ihnen ja erklärt, je häufiger man mit der Oberfläche Kontakt ist, desto eher reagiert das Immunsystem, wenn sonst immer sich völlig aufregen würde mit, okay, mal runterfahren, da werden dann andere Antikörper gebastelt. Aber dementsprechend ist man nicht so massiv krank, legt sich nicht ins Bett, geht vielleicht noch zur Arbeit, weil ist ja nur ein Schnippi. So, ne, also dieses Immun runterdimmen. Und das ist tatsächlich das, was in diesen Gain-of-Function-Projekten läuft und auch in diesen ganzen Dual-Use-Research, also Biowaffen, da geht es ums Immunsystem und das Immunsystem runterzufahren. Und das ist was, das macht, ist nicht sofort tödlich. Und deswegen ist das, sag mal, und auch jemand, der über Gain-of-Function redet, ist nicht notwendigerweise, sagt, das ist Gain-of-Function, das heißt, ich bin für eine Impfung. Das stimmt nicht. Also das ist ein Fehlschluss. Ich war auch gegen die Maßnahmen, weil ich gesagt habe, das ist völlig überbordend. Und wenn es ein aerosolierendes Erreger ist, dann kriegt man es sowieso nicht damit unter Kontrolle. Wollen doch diejenigen, die eine hohe Viruslastexposition professionelle eine Maske tragen und so, aber diese Verpflichtung, also der komplette Umgang damit, der ganz anders war als sämtliche Pandemiepläne, Vorbereitung. Klar, da drin stand, wir werden Probleme mit Masken haben. Ja, hatten wir dann auch. Aber es muss doch nicht die ganze Bevölkerung Masken tragen. Es reicht doch, wenn die Krankenhäuser welche haben. Hatten sie am Anfang nicht. Das war ein Problem. Also es war ein Problem am Anfang. Und deswegen war es fürs Medizinsystem schon gut, dass ein bisschen Zeit war zum Auffüllen. Aber nach diesen ersten Wochen, da im März, April, wo es bei uns wieder runtergehen hätte, hätten all diese Maßnahmen nicht mehr sein müssen. Da bin ich von überzeugt. Es gab Medikamente und ich glaube, dass da der große Fehler ist. Also ich glaube sozusagen dieses erstmal, dass das Medizinsystem sagt, Vorsicht, wir müssen es erstmal rausfinden. Das finde ich ganz verständlich. Und jetzt sozusagen das immer so miteinander zu vermischen, finde ich schwierig. Dieses Eskalieren und das über diese lange Zeit, auch mit diesen RKI-Protokollen sehen wir, dass selbst das EKI das dann irgendwann erst nicht so richtig unterstützt, aber sich da so reingedacht hat. Und plötzlich wurde es für beendet erklärt und dann hat sich das, also die wissenschaftliche Betrachtungsweise hat sich verändert und es ist völlig auf dieses chinesische Modell gegangen. Und das ist schwierig. Ich finde, wir müssen da eben zurück zu sagen, wir Menschen sind alle in der Lage zu heilen und Menschen sind in der Lage, Verantwortung zu übernehmen. Diese Verpflichtung, diese Verfolgung, diese Ausgrenzung, all das hat nur Schaden angerichtet und überhaupt nichts geholfen, was das Lernen für die Erkrankung angeht. Mhm. Diese Spaltung, diese und auch eben strafbewährte Verpflichtungen. Da muss sich die Politik wirklich auch gerade im Anbetracht einer möglicherweise zukünftigen Wehrpflicht für alle Kinder. Mhm. Das sind Verpflichtungen für uns als Bürger. Das hat Konsequenzen aufs gesamte Leben. Und also die Kinder auszusperren, sagen alle, das war nicht richtig. Nein, es war nicht richtig. Aber eine Entschuldigung gibt's dafür nicht vernünftig. Es wird nicht darüber geredet, was hat das für weitere Konsequenzen. Und wir müssen jetzt damit umgehen, dass wir mit einer Gain-of-Function-Oberfläche so viele Menschen geimpft haben. Also das ist ja auch, also wäre das diskutiert worden, hätte man ja vielleicht nochmal drüber nachgedacht, ob man sich genau diese Teile nimmt, die so risikoreich sind, was das Immunsystem angeht. Und also das sage ich, Viren, das sind Eiweiße und ganz kleine Oberflächen. Wenn man da Ansätze findet, das zu blockieren, dann kann man das eben auch im Zweifelsfalle gut behandeln. Aber wie es jetzt gelaufen ist, dieses, wir haben eigentlich alles richtig gemacht, weil wir hatten ja keine Übersterblichkeit. Wir hatten die Obduktion, die war nicht gewollt, wir haben es trotzdem verstanden. Das haben wir besser gemacht in Deutschland.
Also wir hatten mehr Übersterblichkeit als Schweden.
Ja.
Mit härteren Maßnahmen. Das heißt, also richtig kann es nicht gewesen sein.
Nee. Also ich meine auch grundsätzlich, dass am Anfang ist es so, wir hatten zwar mehr Übersterblichkeit als Schweden insgesamt, aber so in dieser Peak am Anfang, da hatten die Schweden schon in ihren Altersheimen Peak. Aber auf die Dauer, die Area under the Curve, da sind wir ja nicht großartig viel besser. Also gerade so in den Phasen, wo das Immunimprinting angefangen hat. Was ich sagen will, ist, diese Lockdowns, die Kinder aussperren, das auf den Kindern. Also all das, was Sie auch kritisieren, was die Menschen zu Recht kritisieren, wo Sie sagen, da sind Leute in die Drogenabhängigkeit gegangen, Angststörungen sind hochgegangen, psychische Erkrankungen sind hochgegangen. Das sind dann zum Teil eben auch Selbstmordraten, die hochgegangen, die wirtschaftlichen Existenzen, die kaputt gegangen sind. Die Maßnahmen, diese überbordenden Maßnahmen waren das größte Problem. Auf Dauer haben die sicherlich mehr Menschenleben gefordert, bin ich der Meinung, als das Virus hätte fordern müssen. Wenn man es vernünftig angegangen wäre, bin ich der Meinung, wäre es so Mitte 2020 ausgelaufen. In dem Moment, wo in Indien das im Slum war und die das unter Kontrolle gekriegt hat mit Behandlung und Aufklärung. Da war für mich die Entspannung, aber es ist anders gelaufen. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen das in der nächsten genauso, weil wir daraus gelernt haben, weil wir nicht drüber reden durften, was daran falsch ist, das ist schwierig.
Ja. Aber man muss ja nicht nur immer auf Schweden verweisen. Ne? Verweisen wir auf Afrika, wo wir eben nicht die Massen von Toten auf den Straßen gesehen haben, wie ein deutscher Virologe vorausgesagt hat.
Ja.
Also ich kann nur sagen, also wir müssen daraus lernen, was eben hier passiert ist. Wir müssen das aufarbeiten. Das ist eine Forderung, die eben hier speziell auch in Deutschland gestellt werden muss. Ich habe internationale Kontakte zu so vielen Ländern, zu so vielen Wissenschaftlern. Nirgendwo in der Welt ist letzten Endes der Stand der Aufarbeitung und auch der Weitergabe an Wissen. Ich meine, Sie durch dieses Interview heute tragen dazu bei, dass möglichst viele jetzt auch mehr Informationen noch bekommen. Aber es wären die Leitmedien, die gefordert wären, eigentlich auch speziell solche Diskussionsrunden in die Wege zu leiten, offen zu diskutieren, was da falsch gelaufen ist. Letzten Endes versagen die Leitmedien bis zum heutigen Tage komplett. Es wäre die Aufarbeitung, die von den Medien hätte schon lange initiiert werden müssen. Da müssen wir nicht Politiker fragen. Nein, das ist letzten Endes Aufgabe der Gesellschaft, ist Aufgabe der Medien, das zu initiieren. Und ich kann nur noch mal hier also an alle appellieren, an die Vernunft appellieren, hier eben offen eine Debatte nun endlich zu starten, sowohl eben von politischer Seite, von medizinischer Seite, von Medienseite, von juristischer Seite, aber insbesondere auch in Bezug auf Moral und Ethik, die eben genauso in der Corona-Zeit ausgesetzt wurde wie so manche Grundrechte. Mhm. Und das darf nicht nochmal passieren hier in Deutschland.
Ich schlage vor, dass wir es vielleicht bei dem Ausspruch stehen lassen. Und ich danke Ihnen beiden sehr für die Zeit und Ihre Äußerungen zu dem Thema.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Danke, dass ich da sein durfte.